Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM. Mein heutiger Sendungsgast ist Dr. H.C. Dieter Bröers und der Titel der Sendung ist Wer Schmetterlinge lachen hört. Live beteiligen, allerdings ist das Interview nicht live, es ist eine Aufzeichnung vom 3. Mai, also vom vergangenen Sonntag, war leider nicht anders möglich diesmal, aber es ist dennoch ausgesprochen spannend, dennoch kann man sich auch im Chat austauschen und wenn ich werde die ersten 72 Minuten dieses Interviews spielen und wenn dann am Ende wird nicht mal allzu viel Zeit bleiben, aber vielleicht kann ich noch ein bisschen drauf eingehen. Und jedenfalls den Cropcom erreicht man wie immer auf der Website von Cropfm, cropfm.at. Gibt es einen Newsletter, der wird alle 2 Wochen ausgeschickt, erinnert an die kommende Sendung. Subscriben kann man auf der Startseite von CropFM, von der CropFM-Website cropfm.at, cropfm.at. Man kann mir sehr gerne mailen zu diversesten Themen, einfach an cropfm@mur.at. Das Ganze erscheint immer nachträglich als Podcast, heute dann sogar in einer längeren Fassung, als es live gespielt wird. Beziehungsweise man kann es aus dem Past-Shows-Archiv herunterladen. Es gibt für den Ganzen noch ein Forum. Danke wie immer an die Betreiber Valladur, Unarmed etc. Und auch diesmal hat wieder Matthias Töpfer ein ganz hervorragendes Coverbild gestaltet, wie ich finde, das vor allem den Charakter des Interviews sehr gut widerspiegelt. Wenn auch keine Schmetterlinge jetzt vorkommen, aber ja, ist ja eine Metapher. Und Spenden-Button gibt es auf der Startseite und an dieser Stelle auch ein großes Danke an alle, die ihn schon wahrgenommen haben. Das Mysticum Webmagazin beschäftigt sich in der Mai-Ausgabe auch mit dem Thema 2012, Fluch oder Segen. Diese Frage wird in mehreren Interviews gestellt von verschiedensten Autoren. Dann geht es noch um das Rätsel um den Parthenon-Fries, ein Artikel von Dr. Sigrid Vollmann. Glaube und Arbeit von Ernst Gruber und vieles mehr im Webmagazin Mysticum, gratis zu beziehen von der Website www.mysticum.at. Ja, zum heutigen Thema mehr als passend. Die lange Ruhepause der Sonne ist am 3. Mai, glaube ich, vorübergegangen. The sun has a new spot and it could signal the long-awaited beginning of the next solar cycle. Solar flares rise and fall on an 11-year cycle and last year marked what scientists thought was the solar minimum. But through the beginning of 2009, the sun stayed unusually quiet. That changed yesterday, und das war, wie gesagt, glaube ich, jetzt der 3. Mai, when a major sunspot appeared on the backside of the sun, on the backside, where it was captured by NASA's stereo instruments. Also offenbar auf der Rückseite zeigt sich jetzt durchaus Aktivität, die Ruhe vor dem Sturm, kann man sagen, ist vorüber. Und auf das gehen wir irgendwie auch im Interview dann ein. Und in dem Zusammenhang auch recht interessant der Artikel Are We Ready for Solar Katrina? Also auch die Mainstream-Medien beschäftigen sich immer mehr mit dem Thema 2012 bzw. mit dem solaren Maximum, das uns da erwartet. Wiltshire, here we go again. Sie sind wieder da, die Kornkreise, pünktlich Mitte, Ende April. Diesmal ging es Mitte April los. Die Saison wird spannend, das ist schon mal ziemlich gewiss, denn auf Crop Circle Connector sind wie immer tagesaktuell die neuesten Funde in England und inzwischen auch weltweit zu finden. Und die ersten Exemplare des Jahres 2009 lassen wirklich eine großartige Saison erwarten. Der UV-Hotspot Knittelfeld war ja auch in den folgenden beiden Sendungen eigentlich Thema. In der Folge zwar nur kurz, aber in der Vorfolge. Und der deutsche Ingenieur und UV-Forscher Gerhard Gröschel hat nun seine Erkenntnisse in einem Vortrag zusammengefasst, den er auf der DeGufo-Jahrestagung gehalten hat. Und diese Erkenntnisse sind durchaus vielversprechend, wie ich finde. Er hat Kaliber Trieb insgesamt ungefähr viermal besucht in Knittelfeld und ja, hat also seine Erkenntnisse da mal zusammengefasst, seine bisherigen, denn ich glaube im Mai, jetzt in ein paar Tagen, ist er das nächste Mal zu Gast, um über die Sichtungen am Dezember, 27. Dezember 2008, um darüber mehr zu erfahren, um die es in der vorverletzten Sendung ging. Und weiters gibt es auf exopolitik.de einen Vortrag von Illerbrand von Ludwiger über die Grundlagen der UFO-Forschung zu sehen und vieles mehr auf exopolitik.de und natürlich auch exonews.de. Notizen zum Cthulhu-Mythos von Dr. Nachtstrom. Im Alter von 18 oder 19 Jahren muss es gewesen sein, da drückte Walter Brandner irgendwann irgendjemand mal ein Buch eines gewissen H.P. Lovecraft in die Hand. Als er es zu lesen begann, war es um ihn geschehen. Daraus entstand nämlich Liebe, Hingebung, ja geradezu eine Abhängigkeit, die bis heute ungebrochen anhält und die er mit vielen teilt. Und das ist nicht unbedingt mit mir, aber mit sehr vielen. Und Dr. Nachtsturm zeitweise, so wie auch beim Schreiben dieses Artikels, in heftigen Attacken überfällt. Also auf Obskuristan ständig gibt es neue Artikel und das ist einer der aktuellsten. Dieter Bröers, Jahrgang 1951, ist seit 1980 als Wissenschaftler in der Geheimforschung tätig, in seinem eigenen Labor, das er 1980 in Bayern gründete. Erarbeitete er sich die Grundlagen, die zu einer neuen Technologie führen sollten, wobei ein Großteil seiner Erfindungen als internationale Patente erteilt wurden und derer gibt es über 100. Um diese Erfindungen auf eine praktische Relevanz zu untersuchen, stellte er einen Forschungsantrag bei dem hierfür zuständigen Ministerium. So fungierte Bröers nach Bewilligung seines Antrags als Projektleiter im Forschungsbereich der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Innerhalb dieses Forschungsprojekts wurden bis zu 11 unterschiedliche Fachbereiche involviert. Die hieraus gewonnenen Ergebnisse zählen insofern zu den bedeutendsten, als dass sie bisher nicht für möglich gehaltene Eigenschaften von elektromagnetischen Feldern auf biologische Systeme nachweisen konnten. Ein Teil dieser entdeckten Eigenschaften führte zu neuartigen medizinischen Therapieverfahren. Diese Therapieverfahren wurden aus besonderen Interessenskonflikten bis heute unter Verschluss gehalten. Bröers beschäftigt sich im Schwerpunkt mit Wechselwirkungen zwischen schwachen elektromagnetischen Feldern und biologischen Systemen, wobei ihn die Interaktion zwischen Geist und Materie besonders interessiert. Seine Erfindungen belegen, und zwar in über 1000 Fällen, Felder können zu Wahrnehmungsveränderungen führen, die den Patienten die Ursache der Krankheit erkennen lassen, um entsprechend darauf reagieren zu können. Und zum Thema 2012 stellt Dieter Breuers auch Zusammenhänge dar, die sich aus seinen umfangreichen Forschungen ergeben, die bis jetzt meines Wissens nach von keinem anderen Wissenschaftler oder Autor in dieser Art wiedergegeben wurden. 2012, beziehungsweise was da passiert, wird plötzlich greifbar und kann auch nicht mehr so leicht zurück ins Reich der Mystik und der Prophezeiungen geschickt werden. Hinter diesen Aussagen steckt auch eine greifbare und verifizierbare Physik. Die Frequenzerhöhung, von der alle sprechen, spielt sich demnach vor allem in unserem Bewusstsein ab. Und Mitte Mai debütiert sein Film Revolution 2012 in Cannes. Der Trailer ist übrigens verlinkt, der ist sehr vielversprechend, der Trailer. Also ich werde mir diesen Film ansehen, sobald er irgendwo in Graz im Kino zu sehen ist oder woanders. Er hat im Moment natürlich, also Dieter Breuer, sehr viele Termine etc., die er wahrnehmen muss, und daher ist das heute auch nur ein aufgezeichnetes Interview. Die Gesamtlänge unseres Gesprächs, das wir vergangenen Sonntag geführt haben, ist über 2 Stunden. Ich spiele hier jetzt die ersten 72 Minuten on air, aber alle, die diese Sendung hier aus dem Archiv hören, die werden bereits den gesamten ersten Teil des Interviews hören. Das ist ein bisschen kompliziert. Also der gesamte erste Teil dauert über 85 Minuten, und in der Past-Show-Sektion ist dann auch ein zweiter Teil verlinkt, der nochmal über 40 Minuten geht und der auch sehr spannend ist. Ja, hier ist jetzt also Dieter Breuers in einer Aufzeichnung vom 3. Mai 2009 über die Revolution 2012, und zwar fernab von allen apokalyptischen Weltuntergangsszenarien. Faszinierende Einsichten und Aussichten. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Ja, Herr Breuers, Sie kommen gerade aus Griechenland und reisen bald nach Cannes weiter, also sehr bewegtes Leben. Die Premiere von Revolution 2012 findet auch diesen Monat statt. Können Sie da ein bisschen was erzählen über diesen Film?
Ja, der Film, der am 13. als sogenannte Weltpremiere in Cannes aufscheint, beinhaltet im Hauptsächlichen eine naturwissenschaftliche Betrachtung aus den Ereignissen, die uns gegenwärtig, auf uns einwirken. Das heißt, das Thema 2012 ist ein allgemein bekanntes Thema. Leider Gottes für mich in eine recht eindimensionale Richtung geführt, meistens mit einem apokalyptischen Ausgang. Und da ich der Meinung bin, dass es hier so gut wie überhaupt keine Alternativen zu gibt, zumindest in der öffentlichen Meinung, so wie sie dargestellt wird, habe ich mich da aufgerufen gefühlt, einfach mal etwas darüber zu berichten, das etwas anderes als eine Apokalypse darstellt. Und aus dem Grunde habe ich mir dann vorgenommen, und was mir dann auch geglückt ist, Naturwissenschaftler zu befragen, die zum Fachbereich auch kompetent sind. Und dieser Film, so geschnitten wie er ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist insofern auch spannend für mich, denn den Finalschnitt habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß nur, wer da alles interviewt wurde. Ich weiß in etwa natürlich das Grundkonzept, weil ich das Drehbuch mitgeschrieben habe. Nur wie er jetzt wirklich gesendet wird, heute genau in 10 Tagen, das weiß ich nicht.
Ja, ich habe Ausschnitte gesehen und wurde sofort hellhörig. Ilobrand von Ludwiger kommt zum Beispiel vor in einem kurzen Ausschnitt in diesem Trailer. Jaime Maussan zum Beispiel waren auch alle schon mal Gäste bei mir. Und ein sehr breites Spektrum wird da offenbar angesprochen im Zusammenhang mit 2012. Jetzt aber die Frage natürlich, vielleicht einen Schritt zurück. Sie forschen eigentlich seit Jahrzehnten auf dem Gebiet der Biophysik, haben sehr viel Erfahrung in der Frequenz- und Regulationstherapie gesammelt. Aber wie spannt sich denn jetzt eigentlich der Bogen von der Biophysik über Sonnenaktivität bis in dieses Jahr 2012, das auch in dieser Sendung immer wieder auftaucht?
Eine durchaus berechtigte Frage, die immer wieder neu gestellt wird.
Ja.
Jedoch eine relativ simple Erklärung anbietet. Ich forsche, wie Sie richtig erkannt haben, seit Jahrzehnten, genau seit 1980, im Bereich der Wechselwirkung zwischen nicht-thermischen elektromagnetischen Feldern und biologischen Systemen. Hinter diesen Fachbegriffen verbirgt sich nichts anderes als sehr schwache, sozusagen nicht-thermische elektromagnetische Felder. Und da schaue ich eben genau hin, gibt es da überhaupt Reaktionen, Effekte, Wirkung? Das habe ich 1980 angefangen in einem von mir auch gegründeten eigenen Forschungslabor. und habe dadurch Ergebnisse feststellen können, die dann auch zu einer neuen Technologie geführt haben, im Sinne eines Patentes dann auch letztlich juristisch abgesichert wurde. Diese Technologie belegt ganz offen, dass wir mit ganz bestimmten elektromagnetischen Feldern ganz bestimmte Reaktionen auch beim Menschen auslösen, also nicht nur allgemein im biologischen System, sondern beim Menschen auslösen. Und der eigentliche Punkt, warum ich dann den Bogen zur Biophysik respektive auch zum Bereich der Sonnenphysik gezogen habe, ist eigentlich der, dass ich während der Forschung, die dann später an der Universität oder an den Universitäten weitergeführt wurde, erkennen konnte, dass durch bestimmte Frequenzen auch bestimmte Stimmungs- und Bewusstseinslagen verändert werden konnten, wenn bestimmte Frequenzen erreicht wurden. Das hat mich insofern dann interessiert, als dass ich mir diese Frequenzen im allgemeinen Bereich sehr genau angesehen habe und zunächst mal geschaut habe, wo tauchen denn solche Frequenzen, wenn ich sie nicht künstlich herstelle, wie durch meine Technologie. Und da fand ich einige dieser Frequenzen in den Sonneneruptionen, wie das heißt, die von der Sonne ausgelösten Erscheinungen oder ich sag mal durch die Eruptionen zum Beispiel treten Frequenzveränderungen auf hier auf der Erde, die ich anders bewerten kann, als man sie in der Heliobiologie oder Astrophysik allgemein bewertet.
Das heißt, Sie sehen durch diese Frequenzen, die da quasi angeregt werden in der Erdatmosphäre durch Sonneneruptionen. Verstehe ich das jetzt richtig?
Ja.
Und in diesen und in diesen Frequenzen sehen Sie viel mehr als jetzt nur solare Aktivität, sondern tatsächlich einen Zusammenhang mit der menschlichen Psyche. Und das ist nämlich das, was mich einer der vielen Dinge an Ihrer Arbeit, die mich sehr faszinieren. Dieser Zusammenhang mit diesen Feldern, die da global auf uns wirken, von der Sonne induziert und der menschlichen Psyche. Und das ist wahrscheinlich, diesen Zusammenhang sehen wahrscheinlich nur sehr wenige.
In der Tat. Und ich denke, ich sollte auch ein bisschen näher darauf eingehen. Tatsächlich verbirgt sich hinter dieser Technologie ein medizinisches Therapiegerät oder Verfahren, was natürlich zur Grundlage hat, dass ganz bestimmte elektromagnetische, eben von mir entdeckte Frequenzen und Intensitäten, da gibt es also tatsächliche Fenstereffekte, das heißt, dass ganz bestimmte Frequenzen mit ganz bestimmten Intensitäten zu ganz bestimmten Effekten führen im medizinischen Kontext. Noch genauer heißt das, wir konnten feststellen, dass, ich mache es mal unmissverständlich, bei austherapierten Krebspatienten tatsächlich durch die Befeldung eine ganzheitliche Art, wobei der Kopfbereich oder Thoraxbereich und Kopf schon im Schwerpunkt lag, tatsächlich zu Erkenntnis führte, warum die Leute überhaupt krank geworden sind. Also das ist jetzt sehr trivial ausgedrückt, aber tatsächlich wurden diese Ereignisse erst seit Jahren beobachtet. Wir haben uns am Anfang immer gewundert, wieso bei den austherapierten Patienten, andere durften wir damals gar nicht behandeln, warum dieses eben nicht eintrat, warum eben dieses Ereignis austherapiert in der Regel immer zum frühzeitigen Tode führte. Und wir bei sehr vielen Patienten, statistisch gesehen waren das nahezu 40%, tatsächlich sie zurückholen konnten, sozusagen reaktivieren in den alten Zustand. Und das waren Phänomene genug. Deswegen führte es im Finalbereich unserer Forschung auch dazu, dass 11 Fachbereiche mit involviert waren, von 3, teilweise 4 Universitäten. Und in diesem Kontext eben, in der weiteren Auswertung der Forschungsergebnisse, ist es mir dann tatsächlich aufgefallen, zunächst mal an wenigen Fällen nur, ein genaueres Hinterfragen hat es dann genauer ergeben, dass die Patienten, wenn sie dann behandelt, respektive befeldet wurden, durch die entsprechenden Therapiefrequenzen, sie erkannten, warum sie krank geworden sind. Das ist so berichtet worden. Sie haben auf einmal sozusagen die Blockaden durchbrochen und haben also über ihre veränderten Wahrnehmungen erkannt, was in ihrem Leben schief lief oder was sie falsch gemacht haben oder eben was sie unterdrückt haben und so weiter. Also das war im Grunde genommen die eigentliche Sensation, die dann auch erklärte, dass wir nicht palliativ, wie man im Allgemeinen ja therapiert, also eben nicht ursächlich, wenn man so will, sondern in diesem Falle gilt das als eine der seltenen oder wenigen tatsächlich ursächlichen Therapieformen. Und aus dem Grunde, weil eben diese Frequenzen, die wir da entdeckt haben und die auch, wie gesagt, zu in der Technologie eingearbeitet, auch zu erteilten Europapatenten geführt haben und USA-Patenten übrigens auch, ein paar andere Länder noch mit hinten dran, konnte ich sie natürlich auch anders bewerten, als sie die normale Astrophysik bewertet. Wenn sie, oder die Geophysik zum Beispiel, wenn die Geophysik die Korrelationsdaten einsieht und sie bewertet, so tut sie das in der Regel nicht in dieser biologischen Relevanz, wie ich das tue.
Jetzt, das sind hochinteressante Forschungen und Sie sagen, da gibt es auch Europa-Patente dazu. Gibt es denn auch Einsatz, also tatsächliche praktische Einsatzorte oder wo wird denn diese Technologie eingesetzt, frage ich mich da gerade.
Ich hatte von der Chronologie erzählt, 1980 kam die, wurde das eigene Institut gegründet. Die Forschung ist eine Auftragsforschung gewesen, um überhaupt mal rauszukriegen, gibt es überhaupt Wechselwirkungen zwischen kleinen Magnetfeldtherapiegeräten, die es damals auf dem Markt gab. Das hieß, glaube ich, Mediset seinerzeit von Dr. Ludwig entwickelt, oder auch nicht. Und die sollten klassifiziert und auch quantifiziert und qualifiziert werden. Na, das ist mir dann, während dieser Untersuchung ist mir dann so eine Art Eingebung gekommen, dass ich ein bisschen gespielt habe und modifiziert habe und dann zu ganz bestimmten Frequenzen gekommen bin, die eben das bewirken, was ich gerade dargestellt habe. Also tatsächlich sind diese Verfahren, um jetzt auf Ihre Frage nochmal genauer einzugehen, nicht nur in die Patenten abgefasst, im Teilbereich versteckt in verschiedenen Veröffentlichungen, die ich auch als sowohl als Erst- oder als Co-Autor und an unterschiedlichen Universitäten veröffentlicht habe. Das ist im Einzelnen allerdings nicht so zu erkennen, weil diese Ergebnisse in vivo, in vitro Ergebnisse sind. Das heißt, hier wurde unter Laborbedingungen, kontrollierten, standardisierten Bedingungen, wie man so schön sagt, untersucht, welche Frequenzen bewirken, zum Beispiel in der Zelladhäsion oder in der Zellpopulation oder wie auch immer, was. Oder also diese Art Forschung sind bekannt. Allerdings im groben Ganzen, in situ, also am Patienten selber, sind diese Ergebnisse bisher nur in wenigen Fällen veröffentlicht worden. Einmal im Ärzteblatt, der niedergelassene Arzt, ich glaube 1986 an der Ausgabe, und dann in einer Zeitschrift Die Haut, auch eine medizinische Fachzeitschrift, etwas angedeutet. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass so ein Ergebnis oder diese Art Ergebnisse, weil das waren ja keine Einzelfälle, wie ich gerade sagte, nicht salonfähig sind und dass es da natürlich auch Interessen gibt, die das nicht so sonderlich toll finden. Ist auch vorstellbar. Jedenfalls, der Versuch wurde einmal unternommen von uns, diese Arbeiten, gerade eben die onkologischen, auch im größeren Rahmen zu veröffentlichen, schlugen aber grundsätzlich fehl. Und um nochmal genauer noch auf Ihre Frage zu antworten, es gibt circa 550 Geräte auf dem europäischen Markt, die in der Regel bei Praxen sitzen oder etabliert sind und in ja, vielleicht mir jetzt bekannten 11 oder 12 Universitäten.
Und diese Geräte sind jetzt also in der Lage, Menschen, die man unter ihren Einfluss stellt, in einen Bewusstseinszustand zu bringen, also quasi in diesen Alpha-Zustand zwischen dem Wachsein und dem Schlaf. Und in diesem Zustand sind diese Menschen dann fähig, Blockaden aufzulösen, die dann letztendlich die Ursache für ihre Krankheiten sind. Verstehe ich das richtig?
Also es ist bemerkenswert, dass Sie schon zur richtigen Frequenz gekommen sind. Denn ich habe von der Frequenz noch gar nichts erzählt. Aber tatsächlich ist es so, dass Patent, was da erteilt wurde, wies zwei oder drei Grundeigenschaften auf, also Hauptansprüche und Nebenansprüche. Gehen wir vom Hauptanspruch aus, dass es ein medizinisches Therapieverfahren ist, auf der Basis elektromagnetischer Felder, eben dadurch gekennzeichnet, dass eben Frequenzen eingesetzt werden von einer Trägerfrequenz 150 Megahertz. Das ist sozusagen, wie der Name schon sagt, dass diese Frequenz trägt andere Frequenzen, die sozusagen als Modulationsfrequenz auf diesen Träger aufgesetzt werden. Also ich habe entdeckt, dass die 150 Megahertz-Frequenz nämlich die Zelle ist, die Frequenz ist, die sozusagen die Zelle überhaupt akzeptiert. Die Zelle macht auf oder ich sag mal, sie reagiert anders und als wenn es zum Beispiel sich um eine andere Frequenz handeln würde. Also wir schaffen es, mit dieser 150 Megahertz auch ins Zellinnere zu gelangen. Und sodass sich die Zelle im Allgemeinen eben elektromagnetisch in der Regel wie ein Faradayscher Käfig verhält und abschirmt. Muss sie auch, sonst würde sie völlig übersteuert sein und gar nicht so lange leben, wie sie jetzt so lebt. Aber sie macht bei ganz bestimmten Frequenzen auf, das muss sie auch tun, um zu kommunizieren zum Beispiel. das hat sie bei 150 MHz jedes Mal getan, wenn wir sie befeldet haben mit dieser Grundfrequenz. Aber nur diese Grundfrequenz alleine hat nichts bewirkt. Also nichts von großer Bedeutung jedenfalls. Aber in dem Moment, wenn ich auf dieser 150 MHz, dieser Trägerfrequenz, wir nennen sie heute Zellresonanzfrequenz, weil sie tatsächlich die Resonanzfrequenz der menschlichen DNA darstellt, da haben wir dann eine 8 Hertz Grundfrequenz draufgelegt. Das ist natürlich an der Stelle schon empirisch auch ermittelt worden. Da hat man nicht willkürlich irgendwie die 8 Hertz gegriffen, sondern man ist das Frequenzband schon von unten 1 Hertz bis um die 60, 70 und 80 Hertz hochgegangen, um zu sehen, welche Reaktionen gibt es da. Das ist erforscht worden. Deswegen haben wir ja auch über anderthalb Jahrzehnte an diesem Projekt geforscht. Sehr viel auch an Universitäten, wie ich bereits sagte.
Und da haben Sie sich, nehme ich mal an, durchaus von der Schumann-Resonanzfrequenz beziehungsweise von diesen Frequenzen, die da auch in der Erdatmosphäre erzeugt werden, inspirieren lassen, oder?
Gar nicht mal. Also ich muss sagen, ich wusste zwar seinerzeit schon, was eine Schumann-Resonanzfrequenz ist, obwohl das Thema Schumann-Resonanz oder Erdresonanzfrequenz erst in den 80er, 90er Jahren so richtig salonfähig wurde. Aber zu meiner Zeit, wo ich an dieser Forschung aktiv involviert war, war die mir eigentlich sozusagen nicht von Relevanz. Was für mich wichtig war, einfach zu sehen, was passiert mit unterschiedlichen niederfrequenten Signalen, wenn ich die auf diese 150 MHz aufmodelliere. Denn eins ist klar, so viel wusste ich natürlich schon, dass die neuronalen Steuerungen, die elektrochemischen Signale sozusagen, alle im niederfrequenten Bereich erfolgen. Das ist bekannt, das ist in der Physiologie standardisiert, auch gut dokumentiert. Und da habe ich mich dieser Frequenzen erstmal bedient sozusagen. Habe also dann probiert, was passiert mit welchen Frequenzen. So weiß man, dass zum Beispiel der Hypothalamus mit 40 Hertz taktet, die Retina, also der Sehnerv, taktet, glaube ich, mit 36 Hertz und so weiter. So bin ich diese Frequenzen durchgegangen, um zu sehen, was tut sich da. Natürlich haben wir dann gerade direkt an Patienten, in diesem Falle nicht an Patienten, sondern an klinisch unauffälligen Probanden, also Probanden, Testpersonen, wenn man so will, die eben gesund waren, dass man da gesehen hat, in diesem Falle haben wir die neurologischen Relevanzen durchleuchtet, um zu sehen, im EEG zum Beispiel, wo Gehirnströme gemessen werden, was passiert denn da, wenn man diesen Probanden diese Frequenzen anbietet, ohne dass sie merken, wann zum Beispiel ein- oder ausgeschaltet wurde, was sehr wichtig ist, um einen Placebo-Effekt damit zu bewerten oder zu berücksichtigen. Und wie wir im Doppelblindversuch dann immer wieder feststellen konnten, haben die Probanden zwar nicht gemerkt, subjektiv, dass da etwas eingeschaltet wurde, aber tatsächlich haben sie in ihrer neurologischen Reizantwort sozusagen schon entsprechend reagiert. Sodass bei diesen Frequenzen, wenn ich zum Beispiel von draußen 8 Hertz Modulationsfrequenz angeboten habe, dann haben die Probanden reagiert, indem sie im EEG bis zu 500% mehr körpereigenes, also neurologisches Alpha-Frequenz gut angeboten haben oder darauf reagiert haben. Ganz konkret, eine 10-minütige Expositionszeit, Größenordnung her plus minus 2-3 Minuten, führte in den meisten Fällen, so muss ich glaube ich genau sagen, zu einer Erhöhung, Alpha-Aktivitätserhöhung der Probanden um 100% bis 500%, wobei 500% schon selten vorkam. Aber Fakt war, und das war signifikant, dass wir tatsächlich induzieren oder hervorrufen konnten durch von außen angebotene Frequenzen, wenn es dann die richtigen waren, dass die Alpha-Aktivität bei den Probanden erheblich erhöht wurde. Dazu hinaus später festgestellt, dass die Delta- und Theta-Wellen teilweise ebenfalls bei anderen Frequenzen, die wir angeboten haben, erhöht wurden. Das, wenn man das genau anguckt, und da muss man nicht unbedingt ein Physiologe sein oder Neurologe, sagt dann schon auch aus, wenn man das induzieren kann, dass man besondere Bewusstseinszustände hervorrufen kann, die man normalerweise eben nur hat, wenn man träumt oder schläft.
Und können Sie ein bisschen mehr darüber sagen? Also man hatte über diese 150 MHz Trägerfrequenz sozusagen den Schlüssel, mit dem man dann verschiedenste Informationen, kann man das so sagen, direkt in das Bewusstsein dieses Individuums einpflanzt oder ihn direkt zu bestimmten Reaktionen dann bringt. Also angefangen von der Zelle, die diese Reaktionen zeigt, aber dann eben auch makroskopisch sozusagen eine Versuchsperson, die auch Reaktionen zeigt.
Und also ich möchte zunächst mal, genau, also werde ich gleich darauf antworten, aber nochmal rückwirkend, um das vielleicht noch ein bisschen deutlicher darzustellen, die 150 Megahertz, von der ich gesprochen habe, wie wir dann jetzt seit ungefähr 5 Jahren größenordnungsmäßig wissen, entspricht der Resonanzfrequenz der menschlichen DNA insofern, als dass eine entspiralisierte menschliche DNA ungefähr 2 Meter lang ist. Das konnte man nachweisen im Virchow-Institut. Wie gesagt, seit 5 Jahren weiß man das. Und eine entspiralisierte DNA mit der Grundlänge von 2 Metern entspricht einer Grundfrequenz von 150 Megahertz. Das ist interessant.
Das ist sehr interessant,
dass,
ja.
Dass tatsächlich nachweisbar ist, dass das die Resonanzfrequenz einer menschlichen DNA ist, die wir da patentgemäß sozusagen anbieten. Aber ich habe das schon erzählt oder darüber berichtet, dass die Frequenz alleine nichts macht, wenn ich da nicht eine Modulationsfrequenz draufsetze. Und da ist es wichtig, jetzt zu bewerten, dass wir da keine Informationen einpflanzen, sondern die Informationen, die wir reingeben, erfolgen in der Regel über den Prozess der Selbstbeobachtung oder Selbsterkenntnis. Ich möchte mal so sagen, wenn wir 2 Räume haben, die getrennt sind durch eine Tür. Der eine Raum ist das Bewusstsein, das andere das Unterbewusstsein. Im Tagesbewusstsein wissen wir ganz genau, in welchem Raum wir uns befinden. Im Schlafbewusstsein, im Traumbewusstsein wissen wir das in der Regel nicht, es sei denn, wir haben einen Klartraum. Und das ist natürlich recht selten der Fall. Wir wissen also nicht, dass wir träumen, wenn wir träumen. Aber dieses Gerät schafft es zum Beispiel, und ich möchte gar nicht so sehr auf das Gerät eingehen, sondern auf die Frequenzen, weil um die geht es ja jetzt auch für das Ereignis, auf das wir da zusteuern. Die Frequenzen, bestimmte Frequenzen schaffen es tatsächlich, einen Zustand herzustellen, dass den Menschen in diesem Türrahmen, also sozusagen in dem Verbindungsglied dieser beiden Bewusstseinsebenen hält. Dass er sowohl in dem Tagesbewusstsein ist, als auch in dem Unterbewusstsein, also in dem Zustand des Traums sozusagen und in diesen Nebenwelten dazu. Das ist etwas, was sonst maximal nur mit bestimmten psychoaktiven Substanzen, die dann auch medizinisch begleitet werden, also unter Führung, wie Stanislav Grof das gemacht hat, oder Rick Strassmann, das sind Spezialisten auf dem Gebiet, dass sie das auch erwirken können. Aber tatsächlich, wenn wir den Menschen Frequenzen anbieten, die denen entsprechen, die sie ohnehin in Erscheinung treten lassen, wenn die in bestimmten Bewusstseinszuständen sind, dann habe ich es geschafft, mit diesen 8 Hertz, wo ich sie anbiete, die ich ihnen anbiete, dass man in diesem Alpha-Zustand, im unteren Bereich übrigens des Alpha-Zustandes, hält. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass zum Beispiel die 7-Hertz-Frequenz schon wiederum keine Alpha-Frequenz mehr ist. Also gerade die 8 Hertz wäre die unterste Frequenz des Alpha-Bereiches. Und im Alpha-Bereich, das wissen wir glaube ich auch, sind wir in dem Zustand sozusagen in den Zwischenwelten. Und wenn wir ganz unten sind, gerade bei diesen 8 Hertz, passieren wir diese Frequenz in der Regel nur sehr schnell, 2-mal am Tag. In der Regel nämlich einmal, wenn wir aufwachen und einmal, wenn wir wieder einschlafen. Dann gehen wir durch diese Tür sozusagen sehr schnell und sehr zügig und da ist diese Frequenz relativ vernachlässigbar. Wenn wir aber den Patienten oder Probanden in diesem Zustand halten, künstlich halten, bleibt er in diesen beiden Welten gleichermaßen und sieht, ich sag mal, sozusagen, was da unten alles im Argen liegt oder wie ich es immer so schön sage, wo die Leichen im Keller sind, die mehr oder weniger jeder hat. Also das, was im Unterbewusstsein sozusagen unterdrückt wurde und so weiter. Man muss nicht gleich Krebspatient sein, um eine solche Erfahrung zu machen.
Das heißt, es geht weniger darum, wirklich Informationen einzupflanzen, wie ich das genannt habe, sondern sie regen quasi bestimmte Bewusstseinsebenen an und machen dadurch bestimmte Dinge möglich für diese Person. Jetzt haben Sie schon von dieser Alpha-Ebene gesprochen, also diesem Tor zwischen Traum und Realität, wenn man so möchte. Gibt es auch noch andere Ebenen, auf die Sie einen Patienten führen können mit dieser Technologie?
Ja, der interessanteste Bereich ist der Bereich der Theta- und Delta-Bereich, wobei die Phasen in der Regel im normalen Zustand immer nur auftreten bei einem Menschen, der, wenn er im Tiefschlaf ist, also im Non-REM-Bereich ist. Also diese Phase ist die wichtigste, das weiß man aus der Schlafforschung sehr genau. Man kann auf jede Phase des Schlafes verzichten, aber auf die nicht. Wenn das getan wird, wenn man da versucht, dann rumzubasteln, dann werden die Leute im höchsten Maße aggressiv und büßen dann auch an Lebensqualität ein. Also das ist tatsächlich lebensbedrohlich, wenn man den Zustand zu lange hält, dass man den ausspart sozusagen. Also dieser Nicht-REM-Bereich, also dieser Tiefschlafbereich, da wurde im Grunde genommen von der neuronalen Aktivität her der Mensch eigentlich dem Tod am nächsten ist. Deswegen wird der Schlaf auch der kleine Tod genannt. Es wäre ein quasi traumloser Schlaf, an den man sich auch nicht erinnern kann. Was da wirklich passiert, hat wahrscheinlich noch keiner so richtig erfahren. Dass dieser Zustand auch durch diese Frequenzen hervorgerufen wird, ist höchst bemerkenswert. Und diesen Bereich bewerte ich auch anders, als man es im Allgemeinen tut. Das, da leite ich natürlich die Erfahrung ab, die ich aus den Sichtungen der insgesamt ja mehrere tausend einzelnen Patientenbeurteilungen gewonnen habe, sodass ich weiß, was man damit überhaupt mit diesen Frequenzen und mit diesen Reizantworten anfangen kann. Also diese Delta- und Theta-Frequenzen, die da aufscheinen, sind Frequenzen, die interessanterweise zunehmend mehr auch beobachtet werden an Patienten jetzt. Nicht nur an Patienten, sondern an Menschen. Potenziell sind wir mehr oder weniger alle Patienten, denke ich mal. Das Immunsystem regelt einfach entsprechend nach. Wenn es versäumt wird und übersteuert wird, dann merken wir es irgendwann an einem Symptom. Aber das ist ein Ereignis, was jetzt gerade zunehmend mehr in Erscheinung tritt durch, ich sag mal, kosmisch induzierte Frequenzen, die den Therapiefrequenzen teilweise sehr nahe kommen. Und das ist auch die Stelle, und das werden jetzt die meisten Hörer auch verstehen, wo ich mich aufgerufen gefühlt habe, in Erscheinung zu treten. Denn da ich diese Frequenzen sehr gut kenne, Jahrzehnte damit beschäftigt habe und erkenne, dass mir das Korrelat sozusagen, also die Frequenzen, die angeboten werden oder ausgewiesen werden von Astrophysikern deren Institutionen natürlich, dass ich sagen kann, okay, was bedeutet denn das? Und das kann ich eben anders ausdeuten, als es eben eine bisher relativ eindimensionale Astrophysik darstellt.
Ja, und da spätestens kommt ja auch also das berühmte Jahr 2012 ins Spiel. Also da schließt sich jetzt irgendwo der Bogen. Sie haben also erkannt, da werden bestimmte Frequenzen induziert und diese Frequenzen sofort wiedererkannt und haben sofort quasi gesagt, oh, hoppala, da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. Da tut sich dann schon noch ein bisschen mehr, außer dass vielleicht ein paar Satelliten ausfallen. Also auf verschiedensten News-Webseiten, auch Mainstream, wird ja jetzt darüber gesprochen, dass Solar Katrina ist im Kommen. Und lustigerweise, unter Anführungszeichen, findet man jetzt auch das Jahr 2012 als das Zentrum dieses solaren Maximums, des kommenden. Wir befinden uns ja gerade in einer sehr, sehr ausgeprägten Ruhephase, die viele als die Ruhe vor dem Sturm deuten. Und im Jahr 2012 soll es also zu sehr heftigen Eruptionen kommen, die dann durchaus Dinge induzieren könnten, mit denen auch Sie sich beschäftigt haben. Können Sie da ein bisschen mehr jetzt über diesen Zusammenhang sagen und wann wurde Ihnen denn eigentlich jetzt wirklich bewusst, dass also das Jahr 2012 damit jetzt wirklich auch über die Aktivität verbunden ist?
Ich denke, 2012 ist für mich mehr ein Symbol als ein tatsächliches zahlenmäßiges kalendarisches Ereignis. Obwohl es bemerkenswert ist, dass durch die kosmischen Zyklen, die bekannt sind, tatsächlich 2012 ein besonderes Ereignis schon auch ist. Also sagen wir mal so, 2012 ist ein Ereignis, wo mehrere Zyklen, nicht nur der 11,3-Jahres-Zyklus der Sonnenaktivitäten, in dieser Zeit durchwandert die Sonne sozusagen ein Maximum oder ein Minimum an Aktivitäten, das ist seit Jahrhunderten bekannt und wird genauestens beobachtet. Aber darüber gibt es noch andere Rhythmen, Zyklen, die ebenfalls bekannt sind. Und so gibt es mindestens zwei Zyklen, die so zusammen verlaufen, final zum Jahre 2012 Größenordnung. Das ist sehr bemerkenswert, dass die da zusammentreffen. Das führt zumindest dazu, dass 2012 die Sonne wesentlich höher aktiv sein wird als in den letzten Jahren. Das weist die Astrophysik aus. Das meldet die NASA fast wöchentlich und dramatischer. Fing an Anfang des Jahres mit den ersten Warnstufen über DPA Reuter veröffentlicht und die wiederholen sie, aktualisieren sie. Diese koronale Massenauswurf, der da zu erwarten ist, dieser sogenannte Mega-Flare, von dem man ausgeht, Das wird so die NASA, so zitiere ich relativ original, ohnehin oder passiert ohnehin naturgemäß so alle 100 und etwas Jahre. Und das letzte Mal hat es keine Elektrizität gegeben in diesem Sinne, wie wir sie kennen. Da gab es die Telegrafenleitungen und die sind damals natürlich alle durchgebrannt. Deswegen konnte man sich natürlich noch bestens daran erinnern. Heute sind wir empfindlicher mit unserer Elektronik und mit unseren Hochspannungsleitungen, die natürlich Antennen dafür sind, sodass die Transformatoren in höchster Gefahr sind. Das sagt die NASA und die hat auch sämtliche Katastrophendienste weltweit informiert. Auch das sagt die NASA genauso. Das ist keine Vermutung von mir, sondern ein Fakt. Darauf sind die Energieerzeuger auch vorbereitet. Das kann man hinterfragen. Wir haben das getan und einige sind so offen und ehrlich und reagieren auch drauf. Aber dass es natürlich so allgemein nicht in die Öffentlichkeit drückt, kann man verstehen, damit eine Massenhysterie da ausbleibt. Gut, das ist das Ereignis, das sicherlich auch biophysikalisch zu bewerten ist, was mit meiner Aufgabe ist. Dazu möchte ich aber gleich noch was sagen. Aber was hier so meistens mitschwingt und missverstanden wird, ist, dass dieses Ereignis 2012 an den Tag eintritt, sozusagen an dem Tag, wo es von 12 auf 2013 der Uhrzeiger rüberspringt. Also so minutiös im wahrsten Sinne oder doppelten Sinne des Wortes wird es nicht ablaufen. Fakt ist, dass wir mitten in diesem Zyklus drin sind, in dieser Phase drin sind, einer anderen Sonnenaktivität, über die ich gleich genau sprechen werde, und andere Aktivitäten nicht nur unserer Sonne. Denn tatsächlich treten Dinge, astrophysikalische Dinge in Erscheinung, sozusagen kosmische Strahlen, die jetzt auf uns einwirken, wie sie in der Form völlig atypisch sind und das letzte Mal vor sehr, sehr langen Zeiten, über die ich auch gleich sprechen werde, in Erscheinung getreten sind, und zwar das letzte Mal beim großen Massenaussterben der Dinosaurier. Das ist ein Ereignis, das sollte man zumindest anschauen, und das habe nicht nur ich getan, sondern viele andere auch. Da gibt es Ergebnisse aus der Paläobiologie, also Paläo von Alt, also Altersbiologie. Das ist ein Fachbereich, über den nur wenige was wissen, eben in der Regel die Leute, die es studieren oder studiert haben. Da kann man also Rückschlüsse ziehen aus vergangenen Evolutionsstufen und kann daraus auch erkennen und relativ eindeutig erkennen, übrigens ist keine Vermutung, dass Zyklen, die 62 Millionen Jahre ausmachen, sozusagen ein Hoch und Tief eines insgesamt eines Ereignisses stattfinden, wo unsere Galaxis, unsere Milchstraße sozusagen das Universum durchwandert und in diesen 62 Millionen Jahren eine Konstellation einnimmt, wo extreme Gammastrahlen oder kosmische Strahlen einfach mal in Erscheinung treten. Das konnte fünfmal beobachtet werden und über diese Dinge oder über diese Forschung haben die beiden Forscher Professor Mollet oder Mallet, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, und Medved, Professor Medved, veröffentlicht von der University Kansas und von St. Petersburg Institut, ich weiß nicht genau welche, aber Uni Kansas veröffentlicht diese Arbeiten und die sind sehr beeindruckend, dass man erkennt, dass in fünf Zyklen, die hat man bewertet aus insgesamt 550 Millionen Jahren Biologiegeschichte, dass jedes Mal ein Massensterben erfolgte, wenn eine bestimmte Konstellation erreicht ist, die wir jetzt wieder erreicht haben. Und was natürlich jetzt insofern nicht heißen soll, und sonst würde ich darüber wahrscheinlich auch gar nicht sprechen, dass wir jetzt hier das große Massensterben erfahren werden. Das ist eben das, was viele Leute so meinen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen und dann eher dieses 62 Millionen Jahre Zyklus, dieses Ereignis eher noch so ein bisschen in die 10, 20 Millionen Jahre nach vorne oder hinten verschieben wollen. Aber wenn Sie sich wenn man sich dann auf der anderen Seite die Einflussgrößen genauer ansieht, die jetzt in Erscheinung treten, die jedes Mal fünfmal vorweg konnte man das beurteilen, in Erscheinung getreten sind, eben diese extrem kosmischen Höhenstrahlen, das heißt die Gamma Ray Bursts, wie man sie nennt, die höchstenergetischen Strahlen, die wir überhaupt kennen, dass die auffällig seit mehreren Jahren, explizit von 1992 bis heute, haben sich, glaube ich, um 450% vermehrfacht. Was als Phänomen dargestellt wird von den Astrophysikern, und man kann das also kaum deuten, dass die sich immer wieder neu übertreffen, auch nicht nur an der Häufigkeit, sondern auch in der Intensität. Dieses Ereignis hat es aber schon ein paar Mal gegeben. der anderen Seite wissen Biologen heute sehr genau, gerade die Neobiologen, also die Neodarwinisten sozusagen, dass eine Evolution immer nur dann, oder was heißt nur, möchte ich mal weggeben, in der Regel dann wechselt von der Evolution, von einer Evolutionsstufe zu einer nächsten, man kann es ruhig Evolutionssprung nennen, wenn ganz bestimmte Einflüsse auf biologische Systeme einwirken. Dazu zählen tatsächlich diese Gamma Rays. Das ist eine ganz interessante Beobachtung, die nicht ich gewonnen habe, sondern eben die beiden Professoren, die ich eben genannt hatte. Und schon ein Ergebnis, was schon höchst bemerkenswert ist, wenn man das mal zusammenrechnet und zusammenfasst jetzt diese Gamma Rays, die wir jetzt sehen, messen können sozusagen wöchentlich zunehmen an Intensität und Häufigkeit und sicherlich noch bis 2012 weiter zunehmen werden, wird es irgendwann dazu führen, dass unsere DNA, unsere Genetik entsprechend reagiert. Und bisher hat sie das immer getan, dass ein Evolutionssprung eingeleitet wurde damit. Also wir kennen zwar die Perspektive des Massenaussterbens, Dinosaurier gibt es nicht mehr, aber es gibt andere Arbeiten, zum Beispiel aus China, sehr hochbewertete wissenschaftliche Arbeiten, die sich rein auf der DNA-Ebene oder im Sinne der Genetik aus diesem Thema auseinandersetzen und angeblich handfeste Beweise dafür haben, dass das die entscheidenden Kriterien sind, um einen Evolutionssprung überhaupt einzuleiten. Das ist die Theorie, die ich dann aufgefasst habe, die dann auch dazu führt, dass wir in einem Transformationsprozess bestehen. Sozusagen Evolutionssprung mit einem Fragezeichen versehen. Ich meine, dass wir uns im Klaren sind darüber, dass die Evolutionskette über die Menschen nicht nach oben hin abgeschlossen ist, dürfte jeden einleuchten. Frage ist nur, wann ist das der Fall? Wann ist dieser nächste Sprung der Fall? Wie könnte der dann aussehen? Oder vor allen Dingen, viel wichtiger ist es mal, welche Kriterien sind dafür erforderlich, um so einen Evolutionssprung einzuleiten? Und diese Kriterien sind relativ gut, seit 2-3 Jahren explizit, relativ gut bekannt und dokumentiert.
Das heißt, neben den Zyklen auf unserer Sonne, die also unsere Sonne betreffen, die Sonnenaktivität, da gibt es also diesen 11-jährigen Zyklus, dann gibt es, sagten Sie, glaube ich, einen 100-jährigen Zyklus, habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja.
Und dann gibt es auch sehr, sehr große Zyklen, wie diesen 62 Millionen Jahre Zyklus, die alle irgendwie zusammenhängen. Das heißt, die irgendwo an Punkten synchronisiert sind.
Ich fange mal von oben an, damit es ein bisschen klarer wird. Also eine Reise unserer Galaxis dauert sozusagen 225 Millionen Jahre Größenordnung. Da bediene ich mich Zahlen, die in der Astrophysik relativ gut abgesichert sind. Und hierdurch wird sozusagen eine Bedingung erreicht, um über eine Mutation neues oder erweitertes Leben zu erschaffen. Das wäre so eine Grundaussage. Also unser Sonnensystem befindet sich gerade tatsächlich in der Mitte eines solchen galaktischen Zentrums. Und tatsächlich ist bekannt, dass in diesem Zentrum erheblich mehr Gamma-Ray-Bursts in Erscheinung treten. Das sind Arbeiten, das sind Ergebnisse und Fakten, die wir auch gerade bewerten und messen können, feststellen können. Das ist auch eine Aussage von Professor Mellott, der eben das Ganze schon seit Jahrzehnten beobachtet und darüber auch veröffentlicht, seine Ergebnisse. Dann haben wir natürlich den bekannten Zodiac-Zyklus, diese 24.800 Jahre, wo sozusagen so ein Tierkreiszeichen, so ein Rhythmus, ein Zyklus einmal durchlaufen ist, diese 12 Phasenebenen, das wird sehr hoch bewertet und kommt offensichtlich auch zu einem Abschluss. Dann haben wir darüber gesprochen, dass die Bewegung des Sonnensystems durch die Milchstraße und durch die Galaxiebewegung durch den intergalaktischen Raum, also auch unsere Galaxis, also unsere Milchstraße, ist in einem hypergalaktischen Raum ja eingebunden. Ist ja nicht irgendwo so alleine da, sondern in einem großen Ganzen eingepasst. Und diese komplette Bewegung ist ebenfalls bewertet worden und gilt in einem Zyklus natürlich auch hineinzulegen. Und so gibt es also hier die 62 Millionen Jahre Hochs und Tiefs. Und wobei die letzten 550 Millionen Jahre beurteilt und bewertet wurden aus der sogenannten Paläobiologie, wie ich gerade sagte. Also das sind jetzt wenig Spekulationen und Vermutungen, sondern schon relativ ernsthafte Erkenntnisse, die in unterschiedlichen Fachbereichen veröffentlicht wurden. Das Thema war einfach nur, dass man das Ganze so in diesem Kontext nicht gesehen hat. jedenfalls darüber habe ich keine Arbeiten gefunden. Sehr wenige, wenn überhaupt. Also eine liegt mir da gerade vor von einem Russen, der mir was rübergeschickt hat. Aber insofern fühlte ich mich auch aufgerufen, das mal zusammenzufassen in ein Buch und Film, dass man da den Interessierten und vor allen Dingen ja Betroffenen darüber aufklärt, was da eigentlich gerade mit uns passiert.
Und wenn man jetzt diese ganzen Zyklen zusammennimmt, dann ist es natürlich klar, dass also dieser 62 Millionen Jahre Zyklus nur recht schwierig, man kann jetzt recht schwer sagen, wann der jetzt wieder quasi seinen Nulldurchlauf hat, aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, sind eben diese ganzen Zyklen miteinander synchronisiert und bei der Sonne kann man es schon auf 11 Jahre eigentlich genau, da ist der kleinste Zähler 11 Jahre, ne?
11,3 Jahre, das ist der kleine Sonnenzyklus, ganz genau. Und da kennen wir es, da sind ja die Sonnenfleckenaktivitäten auch zu in dieser Bewertung mit ein. Das heißt, wir gehen damit ein, die Aktivitäten erkennt man darin, den Stand der Aktivitäten an der Anzahl der Sonnenflecken und der Größe. Denn die Sonnenflecken als magnetische Anomalien sind immer ein Indikator dafür, dass es demnächst dann auch eine Explosion gibt, die dann zum koronalen Massenauswurf führt. Eben die Ladungsträger, wie sie heißen, Elektronen und Protonen, die dann mit Reisegeschwindigkeiten von teilweise 3 Millionen Kilometer pro Stunde ins All geschossen werden von der Sonne und nicht selten eben auch die Erde erreicht. Und da gibt es die nächste Sensation, die gerade auch Anfang des Jahres von den Astrophysikern, auch der NASA und ESA veröffentlicht wurde, dass unser Schutzschild, also unsere Ionosphäre sozusagen, ganz erheblich zu einem Drittel, glaube ich, von der Gesamtgröße her aufgebrochen ist. Das heißt, man hat keine Erklärung darüber, wieso das erfolgt ist. Die Ursache ist unbekannt. Tatsächlich ist es aber als Fakt dargestellt, dass wir sozusagen ohne diesen Schutz in einem erheblichen Umfang, also von, ich denke, ein Drittel war es, Größenordnung jedenfalls, dieser Schutzschicht, die jetzt nicht von der Quantität, sondern von der Qualität, sondern der Quantität zu bemessen ist, so heißen, dass bestimmte Regionen, ein Drittel der Erde sozusagen offen ist, für Felder, die so ungeschminkt und ungefiltert auf uns hier einwirken. Das könnte natürlich zu einem apokalyptischen Szenario führen, wenn man sich das einfach nur so unbewertet oder ungenau bewertet antun möchte. Also tatsächlich war das für mich auch der Aufruf, nochmal ganz genau anzugucken, was heißt denn das ganz genau. Soll heißen, ich habe mir die Korrelationsdaten geholt, die man normalerweise braucht, um kosmische Strahlen, wenn sie auf uns einwirken, die so hochenergetisch sind, dass sie normalerweise ionisierende Effekte auslösen müssten, eben Dinge, wo man weiß, zu viel Radioaktivität, zu viel Röntgenstrahlen würde also zu auch Mutationen führen. Das ist eben bekannt, dadurch gibt es auch die Richtlinie und so weiter. Und das sind Dinge, die natürlich auf uns einwirken. Was tut denn da gerade jetzt als Reizantwort ein biologisches System, ein Mensch zum Beispiel? Diese Daten liegen mir vor. Das heißt, ich kriege die Daten von verschiedenen endokrinologischen Institutionen oder Instituten, die sozusagen belegen, dass unser Immunsystem erheblich mehr gefordert ist als noch vor wenigen Jahren. Und zwar erheblich heißt Faktor, na, zumindest 30-40%. Das sind die neuesten Ergebnisse. Also 30-40% ist der DAEH-Wert zum Beispiel erhöht, der immer ein Indikator für das Immunsystem ist. Das heißt, ob das nun in diesem direkten Kontext steht, ist eine andere Geschichte. Aber Fakt ist, das ist auf jeden Fall gesichert, dass wir erheblich mehr kosmische Höhenstrahlen, Gamma Ray Bursts zum Beispiel, hier messen können, die dabei jetzt dazu als nächstes an einem großen Bereich dieser Erde, Größenordnung ein Drittel, geöffnet, als Tor geöffnet, dann ungeschminkt und ungefiltert auf uns einwirken.
Ich habe da aus dem KOPFM News Archiv einen Artikel vom vorigen Jahr herausgekramt, der, glaube ich, da sehr gut dazu passt. Und zwar eine Entdeckung der NASA. Die Überschrift lautete damals Cosmic Rays from a Mysterious Nearby Object. Und ein internationales Team von Wissenschaftlern hat da offenbar eine, also ich zitiere, a puzzling surplus of high energy electrons bombarding Earth from space heraus, also gemessen.
Ja.
Also hochenergetische Elektronen, die da die Erde bombardieren. Die Quelle ist laut diesen Wissenschaftlern jetzt unbekannt oder ist ihnen nicht bekannt, aber sie vermuten, dass es eine Quelle, die nah unserem Sonnensystem ist und sie vermuten vielleicht sogar schwarze Materie. Hat das jetzt irgendwie was damit zu tun, was Sie gerade gesagt haben?
Nicht grundsätzlich. Ich denke, dieses Thema mit dunkler Energie und dunkler Materie, so wie sie genannt wird, schwarz, glaube ich, wird sie nicht genannt, das ist eine Sache, da möchte ich nicht so drauf eingehen, wird zu dünnes Eis, auf das ich mich bewegen würde. Aber okay, tatsächlich kenne ich die Arbeiten, dass man also auch Gamma-Rays im Nahbereich unseres Sonnensystems geortet haben will. Wo genau, weiß man tatsächlich nicht. Also das ist auch mir bekannt. Aber das sind die für mich nicht so unbedingt so biologisch relevanten Frequenzen. Da gibt es Theorien, über die ich nicht so gern sprechen möchte. Ich möchte heute lieber mehr darüber sprechen, die Dinge, die relativ handfest sind. Und insofern schon von einer ganz anderen Kategorie um ihre Größenordnung auffälliger sind eben diese Gamma Rays aus dem galaktischen Zentrum sozusagen. Also nicht nur unseres Zentrums, sondern eben tatsächlich aus den tiefsten Ebenen des Alls. Und in der Regel, so wie die neuesten Erkenntnisse sind, wohl entweder durch Supernovas oder eben tatsächlich auch durch die Entstehung von schwarzen Löchern hervorgerufen. Aber das ist jetzt weniger wichtig. Wichtiger ist, dass diese Frequenzen, diese extrem energiereichen Strahlen auf uns einwirken und etwas mit uns machen natürlich. Das ist ganz klar. Wir sind biologische Systeme und da muss es Reaktionen geben und die gibt es auch.
Jetzt gibt es also einen Einfluss, der von unserem galaktischen Zentrum aus auf uns wirkt. Das finde ich sehr interessant und können wir auch noch später darauf eingehen, dass das ja auch schon von den Mayas diskutiert wurde, solche Konzepte, was ich höchst spannend finde. Aber dann gibt es natürlich auch den direkten Einfluss unserer Sonne. Wie hängt es da jetzt zusammen? Ich meine, zum einen diskutiert man ja Solar Katrina, da wird ja wirklich von einer koronalen Mass-Eject, einer Massen, also Sonneneruption gesprochen. Ja. Die uns dann treffen könnte und die unser elektrisches Equipment zu einem Teil zumindest oder wahrscheinlich zu einem Großteil lahmlegen würde. Bleiben wir vielleicht noch ein bisschen einmal bei der Sonne und dann würde mich aber interessieren, wie das jetzt dann mit dem galaktischen Zentrum und diesem Einfluss, der von dort kommt, zusammenhängt. Weil da bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt, wie diese beiden Größen da jetzt miteinander korrelieren, wenn überhaupt. Fangen wir vielleicht einmal an mit der Sonne. Die soll also ums Jahr 2012, Sie haben ganz richtig gesagt, das kann man natürlich nicht an ein Datum festmachen, auch wenn der 21.12. da immer wieder diskutiert wird. Aber um das Jahr 2012 wird es zum Maximum kommen und da ist dann erhöhte Sonnenaktivität sehr wahrscheinlich Sonnenaktivität, die uns auch direkt trifft. Also im letzten Maximum, ich glaube, das war 2003, gab es ja Eruptionen, die alle Skalen sprengten. Und die, so haben damals schon viele gesagt, einen Vorgeschmack auf das nächste Maximum geben würden. Eben, dass dann 2012 jetzt vermutet wird, dass es seinen Höhepunkt erreicht. Aber was erwartet uns denn jetzt wirklich beim nächsten Maximum?
Also wir haben gar nicht darüber gesprochen, weil das nicht meine eigenen Forschungen sind. Wir fingen ja an mit meinen eigenen Forschungen. Forschung, die aber genauso sicherlich noch wesentlich komplexer und langjähriger auch abgesichert sind, vorliegen, sind die Reaktionen hier auf der Erde bei Mensch und Tier sozusagen auf die Veränderungen der Sonne. Soll heißen, wenn die Sonne bestimmte Aktivitätsmaxima hat, also durch ganz bestimmte Massenauswürfe führt das zu geophysikalischen und vor allen Dingen geomagnetischen Anomalien. Die Schwankungen des Erdmagnetfeldes werden da in den Vordergrund gestellt und sind am hauptsächlichsten davon betroffen, sozusagen, dass die Kompassnadel schwanken würde, wenn man sie betrachten würde an solchen Tagen. Das heißt, diese Schwankungen, die im KP-Index, so wird dieses Ereignis standardisiert, wird auch täglich mehrfach genau bewertet und auch gemessen. Steht also in ganz direktem Zusammenhang zu größeren Sonnenereignissen. Die Skalen, über die Sie gerade gesprochen haben, die da neu kalibriert werden mussten 2003, waren tatsächlich ganz besondere Ereignisse, die vor allen Dingen, und das ist nun wiederum weniger Leuten bekannt, auch immer korrelierten mit ganz bestimmten Krankheitsbildern. So ist bekannt, dass ein erheblicher Teil der Myoinfarkte, das heißt der Hinterwandinfarkte, tatsächlich im Zusammenhang stehen mit ganz bestimmten geomagnetischen Schwankungen, die im KP-Index wiederzufinden sind, die aber wiederum durch die Sonne hervorgerufen wurden. Das ist ein sauber abgesicherter Forschungsbereich aus der Heliobiologie und der Astrobiologie Und da kann man noch nichts herumdeuteln. Also das sind auch veröffentlichte Arbeiten, die von der NASA freigegeben wurden. In diesem Falle empfehle ich die Arbeiten von Professor Halberg mal zu studieren, der über 20, 30 Arbeiten dieser Art seit, ich glaube, fast 40 Jahren veröffentlicht hat. Also über die Hinterwandinfarkte habe ich gerade gesprochen. Noch weniger oder noch seltener ist bekannt, obwohl genauso von Relevanz, die Auffälligkeit von ganz bestimmten geophysikalischen oder geomagnetischen Veränderungen und der Aufnahmequote in psychiatrischen Anstalten. Das ist wiederum interessant, ein Thema, was uns jetzt betrifft, nochmal, wenn es zum Thema 2012 und Bewusstseinsveränderung geht. Weil das ist natürlich die Frage, die immer wieder kommt. Wie kommen Sie da auf die Idee, dass sich da irgendwie etwas im Bewusstsein verändern soll? Oder dass ein neuer Evolutionssprung in Erscheinung tritt? Also tatsächlich sind die Auffälligkeiten, also die Aufnahmequoten in psychiatrischen Anstalten an den entsprechenden Tagen bis zu 300 und etwas mehr Prozent höher gegenüber den normalen Tagen. Also auch die Selbstmordraten sind signifikant höher an den Tagen. Das sind Arbeiten, die vom Statistischen Bundesamt sogar veröffentlicht wurden. Also nicht nur aus den exotischen Fachbereichen der Heliobiologie. Also reine Beobachtungen, die man einfach mal selber feststellen kann, wenn man die Daten, die Korrelationsdaten einsehen darf. Das mache ich seit 30 Jahren zum Beispiel. Insofern weiß ich sehr genau, was an diesen Tagen passiert, wenn die Sonne mit ihrem Massenauswurf zum Beispiel die Erde berührt. Und wenn ich mir dann den KP-Index, also die Schwankungswerte des geomagnetischen Feldes ansehe, kann ich abschätzen, wie es den Menschen gehen wird. Dass das eine überwiegend psychische Relevanz hat, findet dann natürlich besondere Bedeutung, wenn man sich gerade erinnert, was ich gesagt habe, dass ich ja sozusagen beobachtet habe durch die patentgemäßen Verfahren, Therapieverfahren, was mit Menschen passiert, in diesem Falle Patienten, dass sie eben erkennen, warum sie krank geworden sind. Das ist die Sache, wo ich mich aufgerufen fühlte und immer noch fühle, überhaupt ein Statement dazu abzugeben. Aus den 30 Jahren Erfahrung der Beobachtung und Auswertung an Patienten mit ähnlichen Frequenzen.
Und nur für mein Verständnis noch einmal, diese Frequenzen werden sowohl von Massenauswürfen der Sonne induziert, als auch jetzt von diesen Strahlen, die vom galaktischen Zentrum herkommen, oder reden wir da jetzt wirklich nur von den Sonnenaktivitäten?
Ich gebe zu, das ganze Thema ist zu komplex, als dass man das sicherlich auch in anderthalb Stunden jetzt darstellen kann. Also selbst wenn ich ein 8-Stunden-Seminar ablege über dieses Thema, reicht das in der Regel auch noch nicht aus. Da ist eine ganze Menge Erklärungsbedarf da und das kann ich hier kaum anbieten. Aber ich denke, im Einzelnen die Gamma-Ray-Bursts anzuschauen, wäre nicht nur sinnvoll, betrifft aber in der Regel mehr unsere DNA. Uns geht es primär, und so frei bin ich mal, mir das herauszunehmen, dieses Recht in meiner Bewertung, eigentlich darum, welche Frequenzen oder welche physikalischen Grundparameter und Einflüsse gehen ein in unsere Stimmungsbewusstseinslage. Also Stimmungs- und oder Bewusstseinslage. Also, dass bestimmte Aggressivitätsverhalten auffällig sind gegenüber noch vor bestimmten Jahren oder Zeiten, aber tatsächlich, wenn man genau hinsieht, im Kontext steht, also im ganz direkten Zusammenhang steht mit geomagnetischen Anomalien, dann ist das doch interessant. Dann muss man sich angucken, welche Ereignisse führen zu diesen Anomalien, was wiederum, wie ich gerade sagte, die Sonne ist. Und wenn die Sonne eben jetzt, so wie man eben sehr stark davon ausgeht, ihr nächstes Maximum hat, werden wir sicherlich mit noch anderen Anomalien zu rechnen haben als bisher. Alleine auch deswegen, und jetzt erkennen Sie gerade das Ausmaß, wie komplex das eigentlich dann doch noch wird, noch viel mehr, als man sich das so eingesteht, nimmt ja auch unser Erdmagnetfeld, messtechnisch gesehen seit ungefähr 2000 Jahren, kontinuierlich ab. Das muss es eigentlich auch, denn das Erdmagnetfeld hat sich ein paar Mal umgepolt. Das ist ein naturgemäßer Zustand sozusagen. Und irgendwann wird das auch wieder der Fall sein. Das aber in diesem sehr schwächelnden Erdmagnetfeld, was in den letzten 100 Jahren übrigens dramatisch nochmal nicht linear, sondern exponentiell abgefallen ist, also die Magnetfeldstärke sozusagen, ist nicht homogen verteilt auf der gesamten Erde. Also nicht überall haben wir 0,5 oder 0,2 Gauss, je nachdem, was wir da gerade messen. Das ist eben nicht eine kontinuierliche Größe, sondern ist topografisch farblich ganz gut dargelegt, wo man erkennen kann, dass in bestimmten geografischen Zonen, Länder und so weiter, Örtlichkeiten unterschiedliche Intensitäten von Feldstärken hat. Dass das und das macht jetzt natürlich Sinn zu beurteilen, ganz direkt im Zusammenhang steht mit diesen Sonnenflares, also mit den Ladungsträgern, die sozusagen auf die Erde das geomagnetische Feld beeinflussen, dann noch stärker beeinflussen bei einem schwachen Magnetfeld, das wir da haben, gegenüber einem stabilen oder starken, ist klar. Insofern korrelieren auch jedes Mal die Strandungen der Wale und Delfine und der Zugvögel, der Irritation und so weiter auch immer ganz direkt mit solchen Ereignissen. Das heißt, ebenso, wie ich schon sagte, Aufnahmequoten in psychiatrischen Anstalten und so weiter.
Das heißt, unser Magnetfeld nimmt ab und macht sozusagen, sieht so aus, es macht die Tür auf, um dann die Erde eigentlich vor diesem Einfluss oder die Bewohner der Erde vor diesem Einfluss da preiszugeben, der noch dazu sein Maximum erreicht. Das passt ja irgendwie lustig zusammen, ne?
Also metaphorisch könnte man sagen, uns wird die Schwimmbeste abgenommen. Also es wäre das beste Beispiel dafür. Ich habe auch ein paar Jahre Zeit gehabt, mir da was auszudenken. Aber denn ich gehe davon aus, dass das dadurch, dass es ein naturgemäßer Zustand ist, wird das so nicht sein, dass es ein Ausrotten der Menschheit zur Folge hätte. Das glaube ich ganz sicher nicht. Wenn das so wäre, würde ich mich hier nicht äußern. Würde lieber mit meinen stillen Kämmerlein damit selber zurechtkommen wollen. Aber ich gehe nach Bewertung der Gesamtsituation und natürlich mit dem Vorzug, dass ich mich ein paar Jahre damit auseinandergesetzt habe und übrigens nicht nebenbei, sondern schwerpunktmäßig, komme ich zu dem Endergebnis, dass das, was da gerade passiert, diese kosmischen Ereignisse, die jetzt immer mehr noch zunehmen, tatsächlich dazu führen werden, dass es einen nächsten Evolutionssprung gibt.
Die Gamma Rays, die also vom galaktischen Zentrum aus kommen und unsere DNA offenbar direkt ansprechen können und auch modifizieren können vielleicht, und die Sonnenaktivität treffen jedenfalls zeitlich im selben Fenster zusammen.
Ja.
Ja. Das heißt, und gleichzeitig wird noch unser Schutzschild, also das Magnetfeld der Erde ist ja quasi unser kosmisches Schutzschild, das uns vor allen möglichen Dingen bewahrt, nimmt jetzt auch ab. Ist eigentlich wirklich unglaublich, was da alles zusammentrifft. Bleiben wir jetzt bei der Sonne. Die Sonne wird also ihr Maximum erreichen, wie wir schon mehrfach gesagt haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in quasi von einer so einer Ladung getroffen werden, nehme ich an. Oder was glauben Sie? Es kann ja auch sein, dass diese Massenauswürfe dann immer an uns vorbeiziehen. Oder ist das nicht wirklich dann möglich? Sind die dann zu groß?
Ja, von der Wahrscheinlichkeit kann man da schon ausreden, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß sein wird, dass uns da so ein Megaflare, wie er heißt, auch erreicht. Aber ich denke, das ist nicht das Ereignis, das primäre Ereignis, das könnte man zu Recht natürlich auch mechanisch bewerten, also sozusagen über die Sekundäreffekte, auch natürlich psychisch, soll heißen, noch konkreter, wenn so ein Megaflare kommt, fällt die Technik zum Großteil aus, was dazu führt, dass es uns natürlich nicht sehr gut geht, das ist klar. Alleine schon durch Einbuße der Energieressourcen wird es dazu führen, in größeren Regionen, dass wir zum Beispiel keine Wasserspülung mehr haben, weil einfach mal die Wasserversorgung nicht mehr funktioniert, die Pumpen laufen nicht mehr, die Logistik funktioniert nicht mehr, weil die, wie auch immer man das hochrechnen möchte, die Kommunikation miteinander nicht mehr funktioniert oder die Benzinpumpen an den Zapfsäulen nicht mehr und diese Liste kann man beliebig nach oben legen. Das ist eine Sache, die ist ernst genug anzusehen, hat aber mit dem eigentlichen Ereignis 2012, so wie ich das im übertragenen Sinne sehe, nicht unbedingt das zu tun, was ich meine. Also was ich meine ist, dass wir jetzt schon mitten unter Einflüssen stehen, die bis 2012 noch zunehmen werden und die uns in dem Sinne beeinflussen, dass die Anomalien, die wir feststellen, also die Wahrnehmung von Zeit, diese Schnelllebigkeit, dass der Faktor der selektiven Wahrnehmung und dann falsch der subjektiven Wahrnehmung sich verändert, dass die Aggressionsrate sich verändert, die Bewusstseinslagen sich verändern, dass sich das Schlafmuster verändert. Das sehe ich an den Korrelationsdaten aus den entsprechenden Verbrauchszahlen, die sich aus den Verkaufszahlen der Pharmazie ergeben, der Pharmazeutika. Also wie viel Barbiturate und wie viel Psychopharmaka verkauft werden und so weiter. Das korreliert eindeutig mit diesen Ereignissen. Aber meine Aussage ist, wenn man Leute aufklärt, und das ist eben der Grund, warum ich diesen Film produziert habe und das Buch dazu auch abgefasst habe, dass eine Aufklärung eben wichtig ist, dass das eben kein Horrorszenario sein wird oder gerade darstellt, sondern ein Ereignis ist, was ja im Grunde genommen nicht nur förderlich ist für uns Menschen, sondern ein zu feiernder Zustand ist. Etwas, was uns in einen neueren Bewusstseinsstand, wenn man so will, in eine andere Dimension, möglicherweise die fünfte, wenn man auch immer weiß, was die fünfte Dimension ist, führt. Also das ist der Meinung bin ich. Dafür spricht sehr, sehr vieles, dass das gerade passiert. Dass wir mitten in so einem Transformationsprozess sind, der mit diesem Mega-Flair im Moment wenig zu tun hat.
Nun, viele werden jetzt sagen, von was redet der Mann da? Wo ist der Transformationsprozess? Ich meine, andere wiederum werden sagen, na, ist ja völlig offensichtlich, wir sind mittendrin. Ich würde eher zu zweiterem tendieren, also mir kommt auch vor, dass sich alles extrem beschleunigt und, aber dennoch, ich nehme an, das wird in der Intensität noch zunehmen. Was glauben Sie, wird denn in den nächsten 3 Jahren passieren?
Also, ich denke, wir nehmen nochmal den Versuch, um das Ganze ein bisschen runder zu machen. Da ich weiß, dass bestimmte Frequenzen und physikalische Grundeinflüsse, also gerade bestimmter Felder, also Feldstärken und eben auch der statischen Felder, denn wir haben bisher nur über Frequenzen gesprochen und statische Felder haben natürlich keine Frequenz. Das ist ein bisschen irritierend sicherlich für einige. Aber tatsächlich, dass bestimmte Felder dazu führen, fasse ich das mal so zusammen, dass ganz bestimmte bewusstseinsverändernde Substanzen im Körper, also bestimmte Neurotransmitter und oder Hormone, in Erscheinung treten, also hervorgerufen oder induziert werden. Das ist ein Phänomen, was beobachtet wird, dass man quasi sagen kann, um es mal ganz einfach auszudrücken, dass bewusstseinserweiternde Substanzen, LSD-adäquate Substanzen im Gehirn produziert werden. Der Körper produziert ohnehin bestimmte Neurotransmitter, die in bestimmten Stimmungslagen auch oder bestimmte Stimmungslagen kennzeichnen. So kennt man, glaube ich, Größenordnung 30 oder sogar 35 verschiedene Moleküle der Gefühle, so wie man sie nennt. Das heißt, Moleküle, die der Körper produziert und die dann ganz bestimmte Gefühlslagen darstellen. Aber eben auch Stimmungslagen und Bewusstseinslagen. Und wenn man nun zusammenfasst und sagt, okay, ich beobachte ganz bestimmte Feldintensitäten und ganz bestimmte Frequenzen und erkenne daran als Reizantwort an Menschen, dass ganz bestimmte Neurotransmitter produziert werden vom Gehirn, die eine Bewusstseinsveränderung einleiten, aber die dazu führen in der Wahrnehmung, dass viele Leute denken oder meinen, sie sind verrückt. Oder sind in einem so außerordentlichen Zustand, dass sie unterbewusst das Ganze als Stressor interpretieren und dann eben anders reagieren. Und ich bringe da ganz gern dieses Beispiel, das, so hoffe ich, nicht missverstanden wird. Man gebe einer Person heimlich ins Wasserglas einen LSD-Trip und wenn dieser Person dieses Wasserglas zu sich nimmt, wird es meinen, es sei verrückt. Man gebe der gleiche Person die gleiche Substanz, aber mit der Ausrichtung oder Information, dass sich da eine psychoaktive Substanz drin befindet, wird das Ergebnis ein ganz anderes sein. Eine bewusstseinserweiterte Erfahrung möglicherweise hervorrufen. Also das ist eine Geschichte, die unter Set und Setting abläuft. Das heißt, die Informationen, die Vorinformationen der selektiven Ausrichtung oder Wahrnehmung ist entscheidend wichtig für das Ergebnis, was da gerade mit uns passiert. Das ist aus dem Grunde für mich so wichtig, überhaupt an die Öffentlichkeit zu treten, um Leute zu sensibilisieren für das, was da passiert, dass das, was vielleicht auch schmerzt und zu Irritationen und auch zu Aggressionen führt und noch mehr führen wird wahrscheinlich, im Grunde genommen nur etwas ist, was förderlich für uns ist, für etwas, für einen Zustand, auf den wir hinsteuern. Und in dem Moment, wenn wir diese Grundeinstellung haben, werden wir das Ganze auch nicht mehr als Horrorszenario oder als in Form einer Angst wahrnehmen.
Ja, das ist ziemlich unglaublich. Ich meine, was Sie da sagen, ist nichts anderes, als dass 6 Milliarden Menschen oder 7 bis dann oder wie viel auch immer, jedenfalls Milliarden von Menschen, alle zusammen gespiked werden. Das ist, glaube ich, der Fachausdruck. Das wurde von der CIA mit Vorliebe in den 60er Jahren gemacht. Wie Sie sagen, jemanden ohne sein Wissen LSD zum Beispiel in sein Getränk zu geben. mit zum Teil grauenhaften Folgen. Also da gibt es auch einen Fall, also da gibt es viele Fälle, wo diese Menschen also quasi nie mehr zurückkommen sind auch. Jetzt, wenn man sich aber vorstellt, wenn also tatsächlich durch diese solaren Einflüsse wir da in so einen Zustand gebracht werden, also ich weiß nicht so recht, ich habe irgendwie Probleme, mir das vorzustellen. Ja? Also ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass, wenn das wirklich passiert, dass die Leute wissen, was mit ihnen da passiert, aber glauben Sie, ist da noch genug Zeit, wenn das jetzt wirklich eintritt? Ich meine, das ist ja ein ziemlich kataklysmisches Szenario, das Sie da beschreiben. Es mag zwar relativ harmlos klingen, ja, wir gehen alle gemeinsam auf einen LSD-Trip, aber ich glaube, wenn das dann wirklich passiert, dann gibt es ein Chaos, von dem wir uns jetzt überhaupt keine Vorstellung machen.
Schauen Sie, wenn ich nicht wüsste, dass Probanden wie Patienten, wenn sie bestimmten Frequenzen oder elektromagnetischen Feldern ausgesetzt werden, dass da ganz bestimmte Neurotransmitter und Hormone produziert werden, die eine Bewusstseinserweiterung zumindest einleiten, teilweise auch wirklich explizit gerade bei Finalpatienten hervorrufen, dann würde ich über dieses Thema nicht sprechen und mich gar nicht aufgerufen fühlen. Aber tatsächlich ist das ein gut abgesicherter Forschungsbereich, dass man weiß, bestimmte Frequenzen und Felder und oder Felder, das geht auch mit bestimmten statischen Feldern übrigens, über die wir sehr wenig heute eigentlich gar nicht gesprochen haben, die auch noch zu bewerten wären, hervorgerufen werden kann. Das heißt, das, was da gerade mit uns passiert, wenn ich das messe, und das tue ich, das tue ich nicht selber, aber ich bediene mich dieser Messergebnisse und übertrage die auf die Erfahrungen, die wir da mit Tausenden von Patienten gewonnen haben, dann kann ich tatsächlich zu diesem Schluss kommen, der ist gar nicht so tollkühn, obwohl er sich in erster Linie so mal so anhört, dass wir Menschen, warum sollen wir nicht ähnlich reagieren, wie eben tausende andere von Patienten und Probanden reagiert haben auf diese Frequenzen und bewusstseinserweiternde Substanzen produziert haben im Gehirn, sozusagen induziert, hervorgerufen von außen, künstlich induziert, so könnte man das sagen. Also das ist eine Situation, die klingt zwar ein bisschen salopp, aber auf der anderen Seite, schauen Sie, wenn die Halluzinationsrate, über die habe ich glaube ich gar nicht gesprochen, ein weiterer Wert, der relativ gut abgesichert daliegt, dass die das ganz bestimmte Feldanomalien geomagnetischer Art, die wiederum auch von der Sonne hervorgerufen werden, tatsächlich zu auffällig vielen Halluzinationen führen. Sogar induzierte oder vermehrte Klarträume. Dieser luzide Bereich, über den ich gerade gesprochen habe, der nur sehr selten in der Regel auftritt, dass solche Dinge hervorgerufen werden, erklärt sich nur darin oder dadurch, dass im Körper, im Gehirn, in der Neurochemie sozusagen ganz bestimmte bewusstseinserweiterte, LSD-ähnliche, sage ich mal unmissverständlich, Substanzen, psychoaktive Substanzen vermehrt hervorgerufen werden, aufgelöst, produziert werden. Und das ist eine Situation, die ist so ungeheuerlich, das gebe ich zu. Und ich habe natürlich den Vorsprung, dass ich mich da über Jahrzehnte reingearbeitet habe. Aber wenn man mir das als Ergebnis auf dem Tisch liegen würde, würde ich wahrscheinlich auch mit den Augen rollen. Auf der anderen Seite kann man sich diese Ergebnisse auch genauer anschauen.
Ja, also aus Ihrer Sicht gibt es da keinen Zweifel. Sie haben also eindeutig die Wirkung bestimmter Frequenzen und auch statischer Felder interessanterweise, habe ich auch noch nie gehört, gesehen. Und Sie sehen jetzt in den Messungen, dass wir global diesen Feldern ausgesetzt sind, um das jetzt verkürzt zu sagen. Das heißt, es ist so. Jetzt, gut, ich meine, 6 Milliarden Menschen haben auch, Sie haben auch von Halluzinationen gesprochen, das finde ich sehr interessant. Was meinen Sie da jetzt genau damit? Heißt das, dass die Leute sich Dinge dann leichter einbilden, die gar nicht da sind? Oder heißt das vielleicht auch, dass Leute Dinge sehen, die sie vorher nicht gesehen haben?
Ja, ich denke, dass der Begriff Halluzination in der Medizin natürlich schon standardisiert ist, klassifiziert ist. Und darunter wird natürlich etwas schon auch zu finden sein, dass man etwas wahrnimmt, was eigentlich da nicht hingehört. Also man halluziniert, man sieht, hört, riecht Dinge, die eigentlich nicht da sein können. Aber das ist es ja eben. Diese Dinge sind da. Wir bilden uns quasi etwas ein oder meinen etwas wahrzunehmen, was eigentlich da gar nicht in unserem Gehirn, unsere Wahrnehmung hingehört. Aber ich denke, der Konflikt besteht zum Beispiel jetzt darin, gerade bei den Betroffenen, dass wir Dinge wahrnehmen sehen, die da aber so sind, dass sich aber unsere Ratio dessen entzieht, so ähnlich auch wie das Phänomen, wie in dem Film Blieb, den ich übrigens gar nicht so sonderlich toll finde, aber die Aussage, ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat, das Phänomen ist in der Psychologie bekannt, dass nur der Schamane die Schiffe von Kolumbus gesehen hat, weil der eben in einem höheren Bewusstseinszustand schon war. Die Indianer haben zwar visuell ihre Blickrichtung zu den Schiffen geführt, aber haben die Schiffe nicht gesehen, weil sie nicht in ihrem Erinnerungsschatz sozusagen vorkamen. Dadurch nicht existent waren. Die Dinge waren zwar da, aber sie haben sie nicht gesehen, nicht wahrgenommen, also unbewusst verdrängt. Der Physiologe würde sagen, das läuft alles unter dem Bergson-Filter. Das ist der Mann dafür, der berühmt geworden ist dafür, dass er herausgekriegt hat, dass es da einen Filter gibt, der ganz selektiv natürlich ist und damit zu tun und zusammenhängt, dass nur die Dinge von uns wahrgenommen werden, die wir uns auch vorgewagt haben durch eigene Erfahrungen und Erlebnisse. Aber gut, das sind Dinge, die hier eingehen. Das heißt, wir nehmen Dinge wahr, die tatsächlich so sind, die wir aber zurechtdeuten und unter dem Motto, das kann doch nicht sein, und dadurch denken, wir sind verrückt. Und dann halluzinieren wir. Aber das passiert ja auch bei einer psychischen Substanz oder psychoaktiven Substanz, wie zum Beispiel LSD. Was wenige wissen, ist, dass Lysergsäure, die Ethylamid 25, immer noch, und solange dieses existiert, dieses Molekül, Hoffmann hat, glaube ich, seinen 100. Geburtstag noch gefeiert und hat gesagt, dass er eigentlich damit die Welt verändern wollte und es sehr bedauert, dass ihm das nicht gelungen ist. Aber Fakt ist, dass diese Wirksubstanz in der Psychiatrie immer noch erfolgreich eingesetzt wird, zum Beispiel bei Schizophrenie. Zwar unter Rezept und in der ärztlicher Aufsicht, aber das ist eine höchst bemerkenswerte psychoaktive Substanz. Daran möchte ich jetzt nochmal erinnern, und da wird auch der Zusammenhang gleich erkennbar sein. Timothy Leary zum Beispiel hatte zu seinen aktiven Zeiten, wo er noch in Harvard gelehrt hat, als Psychologe, hat er die Genehmigung bekommen, schwerst rehabilitierbare oder resozialisierbare, so hieß es ja so schön, Schwerstverbrecher mit LSD zu behandeln. Also das soll heißen, dass man also nur Mehrfachmörder in diesem expliziten Fall überhaupt ausgesucht hat, die zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt wurden, ihn aber auch gesagt hat, dass diese Studie, egal was da rauskommt, nicht dazu beitragen wird, dass sie dieses Gefängnis verlassen werden. Sonst hätte man da natürlich eine bestimmte psychische Grundgesinnung erwartet, die damit in die Bewertung eingeht. Also Fakt ist, was da passiert ist, dass diese Schwerstverbrecher tatsächlich allesamt zu einem höchst sozialen Verhalten aufschienen, nicht gespielt war, sondern tatsächlich dazu führte, dass sie als erstes selber erkannt haben, was sie da eigentlich bisher getan haben, nicht umsonst verurteilt wurden, also sozusagen erkannt haben, was sie da für Bock gebaut haben und schwerst bereut haben und im Nachhinein und infolge dieser Bewusstseinserweiterung einfach mal den Blick von oben nach unten auch dazu geführt hat, eine völlig andere Lebensanschauung und eine völlig andere Lebens- und soziale Haltung eingenommen haben. Also auch eine Langzeitbeurteilung noch nach 10 Jahren dieser Schwerstverbrecher hat zu der Grundbewertung geführt. Sie wurden de facto resozialisiert, also zu wirklich, wenn man so will, besseren Menschen, aber das bitte ich richtig zu verstehen, besser. Ja, also das ist eine Sache, die ist höchst bemerkenswert, was diese Substanzen in der Lage sind zu machen.
Sie haben
wenn jetzt davon auszugehen ist, das bitte unmissverständlich, wenn man das jetzt schneiden würde, würde man daraus natürlich etwas machen, das völlig in die falsche Richtung ginge, nämlich einen Aufruf, sich LSD zu besorgen. Nein, der Körper produziert ja diese Substanz selber. Jeder, der der schon mal eine Erleuchtung erfahren hat oder einen erleuchtungsähnlichen Zustand oder eine besondere Ekstase oder eine Erleuchtung, Satori könnte man das auch nennen, wie die Japaner das nennen. Das wären so Zustände, wo der Körper selber diese LSD-ähnlichen Tryptamine sozusagen produziert. Diese 5-Methoxy-Dimethyltryptamin-Reihen sind es und die 6-Methoxy- oder 5-6-Methoxy-Pinolin auch genannt. Diese bewusstseinserweiternden Substanzen kann der Körper selber produzieren, wenn er sozusagen selber die Erfahrung macht, die dazu adäquat sind. Dass das von außen jetzt induziert werden kann, das ist revolutionär, das gebe ich zu.
Ja, das ist absolut faszinierend. Sie haben da von Schiffen am Horizont gesprochen, die Schamanen früher gesehen haben. Und zwar, also ich rekapituliere da nur kurz das Gesagte. es ist also nicht so, dass die Leute sich unter dem Einfluss unter diesem Einfluss dann irgendwas einbilden, sondern schon auch eigentlich Dinge eben wahrnehmen, die sie vorher nicht wahrgenommen haben, die aber irgendwo objektivierbar da sind. Das heißt, auch andere könnten das dann dort sehen. Also die, um bei dem Beispiel am Strand zu bleiben, wenn alle quasi sich da aufgemacht hätten und irgendwie ihre Scheuklappen abgenommen hätten, dann hätten alle die Schiffe kommen gesehen und nicht nur die Schamanen. Das finde ich deshalb so spannend, weil wir auch heute leben wir in Zeiten, wo das ist durchaus eine mögliche Deutung, Menschen Schiffe am Horizont sehen, die gemeinhin als UFOs bezeichnet werden. Glauben Sie, dass das auch mit diesem Prozess zusammenhängt, dass diese Objekte, was immer das jetzt ist, auf das glaube ich, müssen wir da jetzt nicht ein, oder können wir da jetzt unmöglich eingehen, aber dass diese Objekte gesehen werden, nicht weil sie jetzt erst da sind, sondern weil wir sie jetzt erst sehen können?
Eine sehr treffende Bemerkung, muss ich sagen. Also ich stimme dem zu, was Sie sagen. Ich sehe es auch so. Das für mich interessante Phänomen daran ist, dass ich bis vor kurzem mich völlig dieses Themas entzogen habe. Das heißt, für mich gab es zwar UFOs, ich hielt das im Rahmen für des Möglichen, aber ich habe mich mit dem Thema überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ich habe es quasi fast als einziges großes Thema zumindest nicht abgelehnt, aber ich bin das umgangen, ganz interessant. Aber Fakt ist, mein Thema war immer, wenn ich darauf angesprochen wurde, also wenn es sie gibt, werde ich sie sicherlich sehen. Eine Meinung, die ich für nicht sonderlich gut finde, war selber irritiert, dass sowas über meine Lippen ging. Aber in der Tat habe ich erst vor 3 Jahren mein erstes UFO gesehen. Und mit dem Moment, und mein Gegenüber, also meine Person, die auch zum Himmel starrte, hat überhaupt nichts gesehen. Aber für mich war das so klar, dass ich es quasi sehen und eben, wenn man so schön sagt, auch anfassen konnte. Und es war nicht Ergebnis einer Sinnesüberreizung oder einer Überarbeitung oder einer vielleicht sogar eingenommenen psychoaktiven Substanz, sondern ich war so wach, wie man so wach sein kann und so normal, wie man standardisiert auch normal ist. Also nichts Außergewöhnliches. Es war auch nicht angekündigt durch irgendwas Besonderes, sondern ich schaute zum Himmel und es war so riesig groß, wie der Vollmond ist, wenn man ihn dann so am Himmel sieht. Und hat ein völlig atypisches Verhalten auch gekennzeichnet. Aber ich will hier nicht über mein UFO-Erlebnis berichten, sondern...
Obwohl das sehr spannend ist.
Das gleiche Ergebnis, das gleiche Objekt gesehen hat, aber es nicht wahrgenommen hat.
Also Sie und Ihr Freund stehen da, beide sehen eigentlich in diese Richtung und nur Sie sehen es wirklich. Interessanterweise können solche Dinge dann aber fotografiert und gefilmt werden. Was mich jetzt zur Annahme bringt, dass es tatsächlich so ist, dass wir diese Dinge ausblenden in unserem Normalbewusstsein und nicht erst dann einblenden. Also das, weil die Kamera blendet es sozusagen nicht aus und sobald es einmal, es ist teilweise wirklich offenbar so, dass diese Dinge nicht unsichtbar sind, sondern wir sie einfach nicht sehen.
Ja, ist denkbar. Ja. Schauen Sie, ich mit dem Phänomen des sogenannten Bergson-Filters, also das, was da ist und das, was an unserer Realität kommt, ist ein Thema, was ich ganz gerne bewerten möchte, so wie es auch gelehrt wird, wenn man Physiologie studiert. So ist bekannt, dass unsere Sinne in der Regel sagen wir mal so, 40 Milliarden Bits pro Sekunde angeboten bekommen, verarbeiten. 40 Milliarden Bits pro Sekunde. Was in unser Bewusstsein, also in unser Wachbewusstsein überhaupt in Erscheinung tritt, sind nur 15 bis maximal 50 Bits pro Sekunde. Und das nicht Millionen oder Milliarden, sondern 50. Ja, also ein unvorstellbares Missverhältnis. Das heißt, die Dinge sind da in einem unglaublichen Verhältnis, aber für uns erkennbar, wahrnehmbar eben noch nicht mal die Spitze des Eisbergs quasi. Dass sich so ein Filter natürlich auch individuell gestaltet und aufstellt, ist klar, weil wir sozusagen das Produkt sind unserer gesamten Konditionierung, Erziehung, hängt damit zusammen, dass unsere Gehirnmatrix sozusagen die Verschaltung der neuronalen, unserer Neuronen ja beginnt mit den ersten Eindrücken, die wir gewinnen, wenn wir auf die Welt kommen. Zu heißen, alle 10 hoch 10 Neuronen sind bei einem Kleinkind sozusagen schon mengenmäßig vorhanden, aber nur eben die Verschaltung nicht. Verschaltung ist aber dafür unter anderem wichtig, wie unser Denkgefüge ist, sozusagen, wie denken wir, ja, unsere Denkmatrix. Und die ist, wird geprägt durch sämtliche Erfahrungen, die man ebenso gewinnt als Erdling, kleinst angefangen. Und die ganzen Erziehungsmuster gehen da natürlich noch mit ein. Und so denken wir, unter so einem Filter bewerten wir dann, noch nicht mal bewerten, das läuft ja schon unbewusst, nehmen wir dann unsere Realität wahr.
Ich möchte nur
so ein Filter erscheint sich wirklich insofern zu verändern, wie man im Allgemeinen ja so leichter hinsagt, und da ist natürlich auch was dran, was man in den Kindesjahren nicht gelernt hat, lernt man später umso schwieriger. Das hängt damit zusammen, dass diese Verschaltung einfach mal tatsächlich hardwaremäßig angelegt sind, die auch dafür, wie ich gerade sagte, verantwortlich sind, wie wir denken und wie wir wahrnehmen. Und so wird so eine Auflockerung dieser Verschaltung natürlich dazu führen, dass wir auch eine ganz andere Wahrnehmung haben. Und in der Tat spricht einiges dafür, dass die zum Beispiel Gamma-Ray-Bursts, diese kosmischen, höchst energiereichen Felder oder Strahlen, tatsächlich dazu führen, dass diese Auflockerung erfolgt. Spektakulär, spekulativ auch noch, gebe ich zu. Aber ich habe da zwei Ergebnisse vorliegen aus der ehemaligen Sowjetunion. Da muss ich sagen, das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Ich hätte es mir ja fast gewünscht, dass diese Gamma-Ray-Bursts dazu führen, dass unsere alten Denkstrukturen, diese wirklich zu eindimensional und subjektiv ausgelegten Denkstrukturen, aufgelockert werden. Also mehr unter dem Motto, wir sehen, was ist und nicht sein sollte.
Ich muss noch kurz da jetzt nachfragen. Bei diesem Objekt, das Sie da gesehen haben, können Sie das kurz beschreiben und können Sie kurz vielleicht darauf eingehen, was Ihre Deutung da ergeben hat, also was Sie glauben, dass Sie da gesehen haben?
Also es war für mich kein Objekt stofflicher Art, also nicht ein Raumschiff, wie man sich das vielleicht so vorstellt, mit irgendeiner metallischen Legierung ausgewiesen. Es war für mich so eine Art Plasma. Also von meiner Wahrnehmung hier war es eine Kugel, wie ein Kugelblitz. Ähnlich wie die Sonne ja auch Plasma ist, ein Plasmaobjekt, so war das auch sonnenähnlich, eben nur kleiner. Eben, wie schon gesagt, von der Größe her hat es die Größe eines Vollmonds gehabt. Und für mich war allerdings von der Wahrnehmung hier dieses Plasma intelligente Art. Es hat auf irgendeine Art mit mir kommuniziert, hat irgendetwas mit mir zu tun gehabt. Das war, ich glaube, der nachhaltigste Eindruck.
Faszinierend, ja? In der Arbeit von Timothy Leary, die ich auch in der Tat sehr spannend finde, Sie haben also gesagt, diese Menschen wurden durch diese geführten LSD-Trips wieder resozialisiert. Ja. Und offenbar ist das quasi das Best-Case-Szenario, also das ist das Beste, was uns passieren kann in den nächsten Jahren eben, wenn also diese Effekte wirklich in dem Maße dann auch noch zunehmen, ja. Was ich persönlich durchaus für möglich halte. Natürlich gibt es da auch ein Worst-Case-Szenario. In jedem Fall wird es doch eigentlich ein sehr schmerzhafter Prozess, der uns da eigentlich, ja. Dem wir eigentlich nicht auskommen. Wir müssen und also wir können nicht sagen, nein, ich schiebe das jetzt weg, denn wenn das jetzt stimmt, was wir da vermuten, oder wenn das wirklich so eintritt, dann wird uns dieser, dann werden diese Dinge einfach hochkommen, weil wir einfach in diese Bewusstseinszustände kommen ganz automatisch und keine Möglichkeit haben, da irgendwie zu flüchten, offensichtlich. Und das ist doch, ja, es ist eigentlich auch, hat eine sehr unangenehme Seite natürlich, mit der viele nur sehr schwer zurechtkommen werden.
Ich denke, ich gebe Ihnen recht. Aber die Denkstruktur, die für mich da immer hilfreich ist, ist so ein Analogon daraus, wie sich eine Wurzelbehandlung darstellt. Das heißt, wenn mein Zahn vereitert ist, dann kann ich das ignorieren, dann kann ich es mit Antibiotika versuchen zu behandeln oder mit Schmerztabletten, aber ich werde es in der Regel nicht wegkriegen, weil da irgendwo ein Herd drin sitzt, der eben da nicht hingehört. Und das ist sozusagen das Resultat für eine Sache, die bisher versäumt wurde. Und wenn ich dann weiß, irgendwann kommt nun mal der Termin, ich kann das aufschieben, aber ich kann es nicht aufheben, wo einfach mal diese Wurzelbehandlung angesetzt wird. Und so sehe ich das. So sehe ich uns individuell unterschiedlich natürlich. Es wird nie für alle gleich ausfallen. vor allen Dingen nicht von der Wahrnehmung her, und entsprechend der persönlichen Altlasten quasi. Wobei ich betone, dass das hier für mich kein karmisches Ereignis ist. Hier wird nicht Karma in dem Sinne aufgelöst, Vergeltung geübt wird, sondern das ist einfach ein ganz normaler Kausalitätszustand oder kausaler Zustand. Da sind Dinge versäumt worden und die sind einfach da und die werden eben tatsächlich ausgeglichen. Und diese Wurzelbehandlung gilt eben als analog und von meiner Seite aus. Und da weiß ich eben, jetzt ist die Behandlung dran. Jetzt habe ich nur zwei Möglichkeiten. Also ich kann, wenn ich dann schon da auf dem Stuhl sitze und wir werden quasi zu diesem Stuhlgang geführt, dann kann ich das Unvermeidliche sozusagen ignorieren oder mich gegen auflehnen. Und dann wird das aber umso schmerzlicher sein, je mehr ich mich dagegen auflehne. Oder aber ich kann mich diesem Prozess hingeben. Und dazu rate ich natürlich, dazu fordere ich auf. Und das ist auch der Tenor des Films und meines Buches, dass ich um Hingabe bitte, weil das wird diesen Prozess zwar nicht aufheben, aber erheblich erleichtern. Ich habe diesen Zustand selber genauso erlebt, wie ich gerade geschildert habe, bei einer Zahnarztbehandlung, bei einer Wurzelbehandlung. Ich dachte, ich würde wahnsinnig werden, weil auch die Medikamente nicht angeschlagen haben, auch die Spritze nicht. Aber ich hatte dann letztlich nur eine Möglichkeit, mich einfach hinzugeben und habe mich dann quasi wie in einer Nahtoderfahrung von oben gesehen, wie mit monströs erscheinenden Instrumenten dieser Zahnarzt da an meinem Kiefer rum laborierte, aber ich überhaupt nichts mehr gemerkt habe. Also ich stand quasi im doppelten Sinne oder wie auch immer drüber. Und dann war es auch irgendwann vorbei. Und so ähnlich stelle ich mir das Szenario vor. Also im Schwerpunkt darum, Hingabe zu erfahren, den Prozess der Hingabe, die sich dem also über eine Erkenntnis ja hinzugeben, zwar nicht so salopp formuliert, aber das, die Alternative dazu wäre Schmerz und Angst. Also Angst erzeugt Schmerz und das wäre genau der andere Weg. Und ich denke, wenn man nicht aufgeklärt ist und einfach nur merkt, dass da gerade die Welt, wie auch immer, sehr unangenehm wird und mich dazu mit berührt, dann gibt es sicherlich auch da eine Menge Gründe, vielleicht wirklich verrückt zu werden oder einfach mal, keine Ahnung, was zu tun.
Jetzt wird es ja...
Die Alternative ist für mich eben relativ leicht, weil ich zu lange reingewachsen bin. Ich sage, okay, da wird Demut, eine alte Tugend mal wieder aufgerufen und abgefordert und Hingabe, es wäre dann die nächste und hat auch sicherlich etwas mit Demut zu tun. Also sich diesen Prozess hingeben, aber schon in einer freudigen Erwartung. Ich nehme das Beispiel, so sollte übrigens der Film auch am Anfang heißen, wer Schmetterlinge lachen hört, nur deswegen, weil ich kein besseres Beispiel kenne als die Metamorphose einer Raupe zum Schmetterling. Da löst sich quasi die gesamte Substanz des Seins, des körperlichen Seins der Raupe zu einer breigen Masse auf, das wissen sehr wenige, aber es ist ein Fakt, zu einer breigen Masse auf, die dann aber dazu führt, dass aus diesem Wesen, aus dieser Entität, dann eben der Schmetterling wird und eine neue Dimension, nämlich nicht nur da unten rumkriechen, sondern auch den Himmel da oben mitgewinnen. Und so sehe ich uns quasi. Wie Platon es in seinem Höhlengleichnis so gut beschreibt, er beschreibt es explizit, wir sind quasi gefesselte Wesen, die sozusagen von der Körperrichtung immer nur in eine Richtung sehen dürfen und sozusagen dadurch eben nur die Schatten an den Wänden für die Realität halten. Keiner konnte sich bisher umdrehen. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, im doppelten Sinne des Wortes übrigens, dass die Menschheit sich gerade umdreht und das sieht, was wirklich ist und nicht den Schatten.
Das war der erste Teil des Interviews mit Dieter Breuers. Online-Hörerinnen haben jetzt auch bereits den ganzen ersten Teil gehört. Alle, die jetzt live zuhören, bitte ein bisschen Geduld. In ein paar Stunden ist dann die Aufzeichnung online im Archiv bzw. Podcast. Dieses erste Interview ging ungefähr 85 Minuten und dann gibt's auch gleich nach Ende dieser Sendung einen zweiten Teil online, der circa 40 Minuten dauert, der auch sehr spannend und hörenswert ist, wie ich finde. Eine sehr positive Sicht auf das Jahr 2012 und die Zukunft der Menschheit als Ganzes. Meiner Meinung nach, die Veränderungen sind für Dieter Breuers aber auch keine Möglichkeit, sondern unausweichlich. Und das kann natürlich in beide Richtungen passieren, nehme ich an. Ja, das nächste Mal Crop FM findet statt am 22. Mai 2009. Der Titel wird wahrscheinlich sein Black Jack und mein Gast Jack tritt unter einem Pseudonym auf, war seit seiner Kindheit mit der Realität der sogenannten Schattenwelt konfrontiert, aber der physischen Schattenwelt. Seine Familie arbeitet seit 3 Generationen in sogenannten schwarzen Projekten, Black Projects auch genannt. Ein ausgesprochen spannender Gast. Ich glaube, die Sendung, wenn sie hinhaut, wird ja sicher genauso spannend wie die heutige. Ich freue mich jedenfalls schon drauf. Ja, ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal am 22. Mai 2009. Schönen Abend noch und macht es gut. Mm-hmm.